Liebe deutsche Basketballfans, es ist ein neues Zeitalter angebrochen. Der deutsche Basketball ist sexy.
Dieses Team, dieses Schicksalsteam.
Ich krieg direkt Gänsehaut.
Ja, so.
Günni, ich bin mir nicht mehr sicher, ob wir darüber schon mal gesprochen haben, liebe Hörer, ansonsten haut es mir um die Ohren. Aber ich möchte von dir jetzt wissen, weil das gerade in meinem Freundes- und Bekanntenkreis ein großes Thema ist. Was ist der beste Film aller Zeiten, den du gesehen hast?
Oh, das ist eine gute Frage. Das sind sehr viele Klischee. Also das ist sehr, ich erfülle das Basketballer-Klischee-Dings. Ich glaube, es ist tatsächlich Godfather, Goodfellas, also 1 und 2, Goodfellas. Dann bin ich schon auch so ein Sucker für, natürlich für den einen Mann, der gewronged wurde und dann auf einen Revenge-Feldzug startet. Also du kriegst mich auch mit Gladiator und Co.
Yes!
Aber es ist schon, ich bin normalerweise schon so eher im Mafia, so Italo-Mafia-Streifen aus den 80er, 90ern. Das ist, normal,
ah, ja, nice.
Ist eher noch mein Go-To, ja.
Okay. Aber so Männer, die dann auf so Rachefeldzug, also auch so Denzel Washington, Equalizer, Liam Neeson.
Ja, auf jeden Fall. Ich würde die nicht so direkt in die besten Filme aller Zeiten, aber ich verstehe, welche Triebe es befriedigt und okay. Ab und zu gönne ich mir das natürlich auch.
Und du hast gerade jetzt noch 5% mehr in meiner schon nicht mehr steigerbaren Anerkennung gewonnen, weil du hast den Film Gladiator genannt. Ich habe gestern mal wieder Gladiator geguckt und es ist einfach mein absoluter Lieblingsfilm, immer noch. Und dann ist mir aufgefallen, als ich so durchgegangen bin, was sonst noch so die Filme sind, die ich irgendwie mir immer reinziehen kann, das ist alles so ungefähr, als ich 10, 12, 14 Jahre alt war. Das sind alles so diese Sachen, die rings um die Jahrtausendwende rausgekommen sind. Gladiator übrigens, ist mir gestern aufgefallen, gut gealtert. Also kann man wirklich gut gucken, sieht auch nicht so wahnsinnig alt aus, obwohl 1999. Ich bin deswegen drauf gekommen, immer wieder zu gucken, weil ich hier bei so einem Hans Zimmer Filmmusik Ding war. Und da lief natürlich, und da kriege ich ja sofort Gänsehaut, wenn ich die Mucke höre. Und dann musste ich den mir mal wieder reinziehen. Aber gut zu wissen.
Okay. Gute Nachricht für dich, der zweite Teil soll deutlich besser sein als die Trailer.
Ja. Also ich habe Schlimmstes befürchtet, als Denzel Washington, haben wir glaube ich ja schon mal kurz geschrieben, mit so einem New Yorker Akzent plötzlich im Gladiatoren-antiken Rom unterwegs ist. Aber egal. Liebe Freunde, also auch das wisst ihr jetzt über Per Günther. Irgendwann bist du einfach wirklich für die Basketballrepublik Deutschland, du bist ein offenes Buch. Du bist einfach, die Leute wissen, was deine Triggerpunkte sind. Dieser Podcast wird dafür sorgen. Oder man könnte es natürlich auch umdrehen, wenn jemand ein Bild mit dir haben will. Also mehr Smalltalk-Themen können wir euch nicht an die Hand geben, als das, was dieser Podcast hier liefert.
Ja, aber nochmal um das. Ich habe jetzt, ich hatte eine lustige Begegnung in der Berliner Halle bei dem Spiel. Hat mich jemand super nett angequatscht und wir kannten ihn in der Querverbindung und dann haben wir uns kurz unterhalten, ein Foto gemacht und dann hat er mir hinterher bei Instagram geschrieben, so, ey, es tut mir voll leid, so, ich wusste nicht, dass du so ein quasi so ein Sozialspacken bist. und so ist es natürlich nicht. Also wenn jemand was von mir möchte, ist es gar kein Problem. Dann ist auch Smalltalk kein Problem. Aber der muss es halt dann so ein bisschen führen. Ich bin hier derjenige, der nicht kann, wenn ich in der Bringer eher so in der, weißt du, wenn ich eher in dem Driver Seat bin, dann bin ich schwach. Aber Benni, wir haben, ich glaube, wir müssen jetzt langsam hier reinsteigen, weil heute passiert einiges.
Heute passiert einiges. Also wir haben heute eine Sendung, die, ich verweigere die Formulierung pickepacke voll ist, sondern sie platzt aus allen Nähten, kann man ja auch einfach sagen. Mhm. Das liegt an, das habt ihr schon gesehen in der Überschrift, an dem fantastischen Menschen, den ihr hier gleich hören werdet und der Großes vollbracht hat. Hinten raus gibt's natürlich dann auch gleich noch, wir haben dann noch EuroLeague Roundup. Ich habe hier den perfekten Mann sitzen, um darüber zu sprechen, wie es ist, ein Comeback gegen sich hinnehmen zu müssen. Da müssen wir leider heute nochmal das Pflaster ein bisschen aufreißen. Das ist dann so. Und ganz am Ende, um dann wirklich auch den Smalltalk-Part so komplett hier rund zu machen, haben wir natürlich heute unsere Weltpremiere bei Abteilung Basketball. Ihr habt es letzte Woche angesprochen.
Stimmt, das haben wir auch.
Frag den Peer ist ab heute angesagt. Ihr konntet Fragen einsenden. Wir haben ein Redaktionstelefon. Das gibt's dann auch zum Final.
Aber ist es Frag den Peer oder ist es so die Dreier-Crew? Also ich finde das ja, also es gibt sicherlich auch viele Leute, die heiße Fragen an dich haben, gerade weil es ja den grandiosen KMD-Podcast mit Alex Schlü nicht mehr gibt. Also frag die Abteilung, das muss es ja quasi heißen.
Okay, oh, ja, okay, gut, oh, fair enough, okay. Müssen wir mal gucken, wie wir da an den Rubriken dran schrauben. Mhm. Auf jeden Fall, erstmal waren es, na gut, wenn ich, also es kamen gute Sachen rein, die Menschen waren sich ihrer Verantwortung bewusst, weil es war natürlich klar, die ersten Fragen, die reinkommen, werden darüber entscheiden, ob wir überhaupt die nächsten Wochen noch Bock haben, auf dieses Feature haben oder nicht. Und die Leute haben geliefert, so viel kann ich an dieser Stelle schon mal sagen. Jetzt aber, liebe Freunde, tauchen wir ganz tief ein in die NBA. Ich hoffe, wenn ihr es noch nicht getan habt, dann checkt ihr auf YouTube die Highlights, die Extended Game Highlights von allen 5 Finalspielen. New York Liberty gegen Minnesota. Denn wir gratulieren Leonie Fiebig und Niara Sabali zum Titelgewinn. Das erste Mal seit, ich glaube, 2002, dass eine deutsche Spielerin, oder in dem Fall sogar zwei, den Titel gewinnen. Nach Overtime in der Nacht auf Montag ein 67-62. New York hatte davor 5-mal die Finals verloren. Spike Lee an der Seitenlinie. Ein Spiel in Wellen, das verläuft. Per Günther sitzt mir gegenüber und schüttelt schon wieder nur den Kopf, wenn er an dieses Spiel zurückdenkt. Und am Ende in Overtime mit ganz dickem, fetten deutschen Ausrufezeichen wird dieses Spiel gewonnen und damit geht die WNBA Championship an die Liberty und damit irgendwie auch an Deutschland. Das werdet ihr gleich im Gespräch auch merken. Denn du hast es hinbekommen, dass sich Leo vor ein paar Stunden spontan hat uns quasi reingequetscht in ihren Terminkalender.
Ja, und wir hatten schon ungefähr eine Vorstellung, dass es voll sein könnte bei ihr, aber sie hat dann offenbart in dem Interview, dass es wirklich, also sind wir beide, glaube ich, kurz zusammengezuckt, weil es einfach dann noch brutaler ist. Aber ich muss da kurz einmal in einhaken, Benny. Und zwar, du sagst, ich habe das hinbekommen. Tatsächlich haben wir darüber gesprochen, so kriegen wir, wir haben natürlich die WNBA Finals verfolgt, die Ergebnisse, und dann, okay, vielleicht, der Traum lebt, vielleicht schaffen wir es dann mit Leonie zu sprechen, sollte sie das Ding gewinnen, im Idealfall. Und du warst drauf und dran, die Nummer zu besorgen. Und irgendwann dachte ich so, ach krass, ich habe ja die Handynummer von Leonie Fiebig. Und das ist nicht so unentscheidend. Das ist nämlich, ich glaube nicht, dass du das weißt. Ich habe die, weil im Februar 2021 hat mir jemand geschrieben, der liebe Grüße an Bennett. Ich meine, es wäre damals ihr Berater gewesen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Der hat mir auf jeden Fall geschrieben, ey, Per, ich habe hier eine junge Basketballerin, die ist ultra talentiert und hat gerade irgendwie, hat schon 2 Kreuzbandrisse hinter sich, hat die nächste OP, ist offensichtlich am Boden zerstört. Ich glaube, sie würde sich freuen, wenn du ihr mal schreibst.
Ach krass, okay.
So, ich wusste nicht genau, wer Leonie ist. Also ich hatte das Gefühl, ich kannte den Namen, musste mich natürlich, dann habe ich nachgelesen, weil ich wollte ja noch nicht so richtig irgendwann schreiben und dann irgendwie was emotional, also kann irgendwie sowas herstellen, was gar nicht da ist. Und dann dachte ich, okay, da muss ich zumindest wissen, wer sie ist. Hab ein bisschen Clips im Internet gesucht, hab mir ein bisschen Spiel angeguckt, hab über sie gelesen. Dann habe ich ihr geschrieben. Und dann hat sie mir zurückgeschrieben. Und da war ich schon so, ich bin mir nicht sicher, ob die junge Frau, die mir gerade zurückgeschrieben hat, mit dem, unabhängig von dem genauen Wortlaut, war so, das klingt nicht so, als jemand, der jetzt irgendwie so am Scheideweg wäre oder so Schiss hätte, wie es weitergeht, sondern das war so, okay, ich danke, dass du mir schreibst, aber also ich mach das. Und das war das erste Mal, dass ich dachte so, okay, das war auffällig. Danach habe ich natürlich ständig geguckt, was sie macht. Also du weißt, ich bin auf dem Bandwagon, aber ich bin nicht auf dem Bandwagon seit einem Jahr, sondern tatsächlich dann heimlich still und leise habe ich verfolgt, weil irgendwann bin ich über ihren Namen gestolpert, als ich wieder wurde über Leonie Fiebig gesprochen. Das ist doch die, der ich geschrieben habe. So, dann verfolge ich sie und irgendwie gefühlt 3 Jahre später ist sie bei uns beim Podcast als die effektivste Spielerin der WNBA und auf dem Basketball-Olymp. Und das ist einfach, das ist wirklich crazy. Wenn du, für mich völlig unabhängig von dem, was sie sportlich, also das ist jetzt das Sportliche ist, sondern, ich weiß noch nicht, ob du das auf dem Schirm hast, Kreuzbandrisse sind bei Frauen im Basketball, oder du weißt das ja natürlich, wir haben glaube ich schon mal drüber gesprochen, im Basketball und im Fußball ist das so gemein. Also medizinisch ist das auf irgendwie so, das Verhältnis von Hüftbreite zu Knie, da gibt's irgendwie so eine Q-Wert, das ist problematischer, dann auch hormonell bedingt kann es, also Studien gehen davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit, dass du als junge Sportlerin oder Basketball, Fußball spielst, die Wahrscheinlichkeit 4 bis 8 Mal höher ist, dass du den Kreuzband reißt. als nicht. Als es bei den männlichen Counterparts hat. Das ist so heftig. Und was man einberechnen muss, ist für mich die wirtschaftliche Situation dahinter. Also, wenn du weißt, du bist einer der besten jungen Basketballer, du bist 18, 19, 20 und du hast einen Kreuzbandriss, dann ist das fucking, tut es weh. Ich weiß, wie, ich habe keinen selber gehabt. Ich war oft genug in der Halle, als es passiert ist. Ich war oft genug irgendwo im Physioraum, wenn jemand Reha und daran gearbeitet hat, zurückzukommen. Ich weiß, wo ich war, als meine Mutter reingetragen wurde von einem Basketballspiel nachts irgendwie um 10:30 und die dann irgendwie auf der Couch lag, bei ihrem zweiten und bei ihrem dritten, weil die genauso unverbesserlich weitergespielt hat. Aber wenn du das als Mann hast und du weißt irgendwie, okay, wenn ich mich da durchkämpfe und ich bin dann 20 und ich fange an meine Karriere an, werde ich wahrscheinlich, weiß ich, zwischen 100.000, 150.000, 200.000 Euro verdienen, wenn ich ein guter oder sehr guter Basketballer bin in Deutschland. So, und dann weiß ich, das so ein bisschen, wofür ich das mache. Und dann, wenn ich das 6-7 Jahre so verdiene, dann habe ich eine Mille verdient und netto. Und dann bin ich 30 und dann gucke ich, was in meinem Leben so passiert. Als Frau, wenn du 16, 17 Jahre bist und du spielst Basketball, vielleicht beim Fußball ein bisschen anders, aber du spielst Basketball, dann warst du nichts davon. Sondern dann machst du das einfach, du kämpfst dich da durch, weil du wieder Basketball spielen willst. Nicht, weil du weißt, ich habe hier, das ist irgendwas. Und wenn dann der Zweite kommt, wenn du 20 bist und du siehst um dich rum, sind Mädels, die studieren und keine Ahnung, du denkst so, was, so, ich, aus meiner Perspektive denke ich, man muss so denken, was mache ich hier? So, es ist wieder ein Jahr Reha, fucking, du musst wieder, hast Tränen in den Augen, wenn dein Bein gedehnt wird, wenn du freust dich, wenn du 2 Grad mehr schaffst als vor einer Woche und so weiter. Es ist so eine brutale Reha. Es ist ein mentaler Aspekt dazu. Es ist, da ist so viel, das ist so heftig. Und dann hast du 2 Mädels, Niara genauso. Niara hat 2 Kreuzbandrisse in frühem Alter, bei der 18 und noch ein Jahr, ich glaube 1,5 Jahre später. Du weißt nie, kommt ein Dritter, war es das jetzt? Und dann das zu sehen und das so diesen Berg zu sehen, den beide erklommen sind und dann auf dem fucking Olymp in New York City so stehen sie da und gewinnen Spiel 5, so das ist wirklich crazy. Ich habe so viel Respekt davor, von dem, was die beiden im Speziellen machen, aber auch so rausgezoomt, was Frauen machen, die sich zurückkämpfen und die in dem Sport dann irgendwie wirklich durchbeißen mit einer Härte, ohne zu wissen, dass sie danach durch sind, weil sie dann irgendwie die fetten Verträge bekommen.
Okay, krass. Die Backstory kannte ich tatsächlich nicht. Wir müssen mal ein Special machen zum Thema mal Verletzungen und so weiter. Weil es gibt ja wirklich, also darüber haben wir, das haben wir immer mal gestriffen in den Folgen, auch du mit Basti so. Aber ich glaube, da können wir tatsächlich auch vielen so, die an der Schwelle vielleicht sind oder Amateursportler und so weiter, mal in die Köpfe so ein bisschen reingucken, weil du hast ja vollkommen recht. Also dann kommt ja noch dazu bei Frauen, also es gibt diverse Studien und auch diverse Artikel darüber, dass die ganze Medizin, die Physiotherapie, auch zum Beispiel die Schuhe, es ist alles auf Männerkörper ausgelegt. Mhm. Ne? So, und das ist halt etwas, das machen wir mal in einem größeren Rahmen, würde ich sagen. Und umso geiler dann wirklich, ich habe es dir, gestern Abend war es, habe ich dir auch ein bisschen angemerkt und dass das halt einfach, ja, dass das quasi die wunderbar nicht logische Quintessenz, weil es ist nicht logisch, es muss nicht so kommen, aber es ist so gekommen. Und wir haben uns wirklich riesig darüber gefreut, dass sie sich zwischen all den Terminen Zeit für uns genommen hat. Und ich nutze jetzt einfach mal die Magie von Podcast-Postproduktion und entführe euch in den gestrigen Abend und in den Moment, als sich Leonie Fiebig, WNBA Champion 2024, hier in unseren kleinen Dödel-Call eingewählt hat. Und das alles einfach nur, indem ich, Achtung, 2-mal klatsche. Oh, da ist jemand! Günni!
Come on!
Ist das etwa die Königin von New York? Also eine der Königinnen von New York. Ist das richtig? Sprechen wir mit der Königin von New York.
Ja, nur eine. Ja.
Ey, Leo Fiebig, herzlich willkommen hier bei uns bei Abteilung. Es war mal Weltmeister, jetzt ist es wieder Basketball. Günni, müssen wir uns jetzt wieder umbenennen, weil es wieder einen deutschen Titel eigentlich gibt? Wir sind ja einfach, als Deutsche claimen wir jetzt diesen Titel einfach für uns alle, ne?
Also ich würde erstmal sagen, dass der erste große wirklich erste große Moment im Abteilung Basketball bei uns eigentlich ist, oder Benni? Ich meine, wir hatten Möbius, das ist eine Goldmedaille. Ist es das Ranked? Wo rankt das Ranked nochmal höher, oder?
Dass du sie immer noch Möbius nennst wegen der Möwe. Du wolltest diesen Spitznamen da reinpacken. Wir hatten Elisa Möbius. Ja, also wir müssen jetzt Leo auf jeden Fall das nicht ranken lassen. Es ist auf jeden Fall für uns It is a pleasure. Hallo, Leo, herzlich willkommen hier bei uns. Wie du merkst, wir sind noch in so einer kreativen, verwirrten, wie gehen wir jetzt mit dir um, wie huldigen wir dir vernünftig Phase? Ich hoffe, dass die Menschen rings um dich herum in New York das ordentlich zustande bekommen. Herzlichen Glückwunsch nochmal von uns. Wie läuft der Party-Marathon? Kann New York was? Wie sieht's aus?
Gute Frage. Ich habe tatsächlich nicht mehr so viel Stimme, aber für euch reicht's noch. Also wir sind viel mit Medien unterwegs, viel im Fernsehen. Wir haben am Donnerstag haben wir eine Parade durch Manhattan. Das wird, glaube ich, ziemlich cool. Und man kriegt man Glückwünsche, man wird erkannt, Leute jubeln dir einfach auf der Straße zu. Ist ziemlich, ziemlich cool.
Wir haben gerade geguckt, Leonie, es ist die erste Parade seit 2009. Es ist einfach so fucking 15 Jahre und jetzt so, das ist die nächste Parade. Das waren einfach die, glaube ich, die Yankee, New York Yankees und darauf folgen so die New York Liberty mit dir und Yara auf diesem, was auch immer, was ihr euch da für ein Gefährt rauslasst. Das ist schon, das sind schon Sphären, so, dass ich check das nicht und ich weiß gar nicht, was bei dir, also wie sich das für dich anfühlen muss.
Ich check gar nichts. Ich weiß gar nicht, was passiert ist die letzten Tage. Ich habe auch immer noch das Gefühl, dass ich morgen gleich wieder spielen muss.
Ja, das kann ich nachvollziehen, denn das ist ja auch, wir kommen ja gleich noch zu deiner wilden Saison, die sich sowieso irgendwie so anfühlen muss, als ist es eine Never-Ending-Geschichte. Aber okay, also ich muss ein paar Sachen aufgreifen von dem, was du gerade gesagt hast. US-amerikanisches Fernsehen. Reden wir über so Frühstücksfernsehen? Reden wir, worüber reden wir und wie ist die Experience?
Ja, also Good Morning America waren wir.
Oh, wow.
Ja, das war ziemlich cool. Aber irgendwie war es halt um 6.30 Uhr am Morgen, also und direkt nach dem Titelgewinn. Also da war irgendwie keiner ready für.
Okay, warte mal. Du hast mir um 2.30 Uhr geschrieben, dass du vielleicht irgendwann für unseren kleinen publiken Podcast Zeit hast. Da dachte ich schon so, okay, heute wird's crazy. Und dann warst du 4 Stunden später bei Good Morning America.
Ja.
Alter. Okay, jetzt fühle ich mich, also ich habe ja mit dieser Anbahnung dieses Termins nichts zu tun gehabt, aber jetzt fühle ich mich gerade extrem schlecht, aber gleichzeitig habe ich mich auch lange nicht mehr so gut gefühlt. Okay, wir versuchen mal ein bisschen chronologisch durch die ganze Sache durchzugehen. Also Günni hat es vorhin gesagt, die Yankees waren die letzten, der letzte Basketballtitel in dieser Stadt ist einfach über 50 Jahre her. Das muss man sich echt nochmal auf der Zunge zergehen lassen und ihr zieht es im entscheidenden 5. Spiel dann auch noch in eigener Halle. Nimm uns bitte mit rein, wie das in der Halle war, wie das Spiel über dich drüber gerollt ist, was dann danach so passiert ist. Was war das für ein ganz normaler Tag im Leben von Leonie Fiebig?
Ich lieb's. Also, ehrlich gesagt, boah, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Du spielst so ein Game 5 von den Finals und du kannst eigentlich diese Atmosphäre, die in der Halle ist, kannst du gar nicht genießen, weil du so fokussiert sein musst. Und einfach, es ist nichts mehr übrig, keine Energie, keine Emotionen, weil du hast eigentlich schon alles auf dem Feld gelassen und musst dich da irgendwie durchkämpfen. Und es gab so einen Moment, da war ich kurz auf der Bank für 3 Minuten, glaube ich, und ich habe unsere Fans angeguckt und die haben irgendwie Handtücher hoch, runter und keine Ahnung, halt fette Show gemacht, wie immer eigentlich. Und ich hatte so Gänsehaut. Es war so geil. Und dann, das gibt einfach so krass Energie, ne? Und dann, als diese Sirene dann ertönt ist, sag ich mal, keine Ahnung. Eigentlich ist man komplett leer, bin ich ehrlich. Es ist wirklich nichts mehr da. Man freut sich natürlich und dann gehen die ganzen Celebrations los. Aber das ist in Amerika ja eigentlich nochmal ganz anders, ne? Also da sind ja Leute, die dann auf dieses Spielfeld strömen, die habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Und dann stehe ich plötzlich neben der Mama von dem Mediatypen und weißt du, so nach dem Motto, das war ein bisschen viel, bin ich ehrlich.
Okay, dann lass uns kurz bei den Celebrations bleiben. Heute ist nur am Rande, wird hier natürlich auch das Basketballspiel gestreift, aber wie sehen dann so, wenn man diesen Titel gewinnt, und dann auch noch in New York, wie sehen die Stunden danach aus?
Ja, also wie gesagt, erstmal ist dieses ganze Basketballfeld voll mit Leuten, die dir irgendwie gratulieren, die sich freuen, die irgendwie Teil davon sind, aber irgendwie die Hälfte sind auch Fans. Und dann versuchst du irgendwie zum Lockerroom zu kommen und dann ist da halt alles abgeklebt mit Plastiktüten und Champagner stehen bereit und die Brillen liegen da und dann warten wir eigentlich, bis alle da sind. Ja, und dann wird Champagner gesprüht. Und dann geht's zum Practice Court. Da hatten wir dann Fotos mit der Trophäe. Aber es ist, also es erzählt sich jetzt alles sehr schnell, aber es sind natürlich Stunden, die da vergehen, weil, ne, jeder hat irgendwie was anderes zu tun. Jeder will mit Familie und keine Ahnung. Ja, und dann haben wir so ein Restaurant bei uns im Barclays Center und dann da ging es natürlich ordentlich ab dann danach.
Das ist genau das, was wir dir dann und euch dann gewünscht haben. Denn Gönni, man muss ja echt sagen, das war am Ende ja auch ein halbes deutsches Finale, ne? So wie es dann auch gelaufen ist. Also es ist jetzt nicht so, als wäre sicher, dass Liberty den Titel hätte, wenn nicht unsere beiden deutschen Girls da aber mal richtig rasiert hätten in diesem entscheidenden Spiel 5.
Ja, es ist ja nicht nur das, es ist so die eins so der Key Visuals, wenn ich wahrscheinlich aus dem Titel rausgehe, ist es so das Interview mit Niara und Satu ist auch da und Leonie Fiebig ist da. Dann dachte ich mir so, okay, das ist der Social Media Mann von der DBB von Frauenabteilung muss einfach gerade irgendwie sich so völlig verlieren, weil wie krass sieht das einfach aus, dass du auch, ich meine, wir auch für Magenta, wir können einfach, das passiert gerade, das ist so die Weltbühne des Frauenbasketballs und da stehen irgendwie so drei der Säulen aus dem DBB-Team zusammen und haben das Ding, oder zwei zumindest, haben das Ding auch noch gewonnen, so, das war, ja, einfach unnormal. Und ich werde, also sogar mich haben Leute angesprochen, die in die Hand versprechen kann, dass sie noch nie eine Sekunde Frauenbasketball gesehen haben, so, das ist, es fühlte sich so an, als wäre das tatsächlich ein Moment und als würden das irgendwie so kollektiv wahrgenommen, ja.
Ja, und es war dann auch noch so, wie das Spiel dann auch verlaufen ist, ne? Ihr seid zäh reingekommen, dann bärenstarkes drittes Viertel, dann wird's am Ende in Overtime entschieden. Und wie gesagt, in dieser Overtime und auch auf dem Weg in diese Overtime, gib mal ein kleines oder vielleicht auch ein dickes, großes Shoutout auch an Niara, was die bitte für ein Spiel Fünfter gemacht hat.
Also ich kann gar nicht ausdrücken, wie stolz ich auf Niara bin, weil es ist absolut nicht einfach, die ist durch Höhen und Tiefen gegangen in dieser Saison, hatte mit Verletzungen zu tun und es ist absolut nicht einfach in dieser Liga, wenn du irgendwie immer nur so 2 Minuten spielst, einer Spielerin eine Pause gibst und aber eigentlich nie so wirklich Rhythmus kriegst. Und dann kommt sie da im Spiel 5, also sie war schon in den Spielen davor, war sie extrem wichtig für uns, sie kommt von der Bank und gibt einfach so einen Spark, so einfach Energie und es ist so wichtig in so einer Playoff-Serie und dann kommt sie in diesem Spiel 5 und Sandy vertraut ihr und gibt ihr die Zeit und wir haben eine extrem große Line-Up auf dem Feld und ja, sie macht einfach ihr Ding, weißt du, sie macht einfach Niara-Sachen. Die denkt nicht viel nach, die hat so einen krassen Instinkt und so ein gutes Gefühl fürs Spiel und dann holt sie auch diesen legendären Stil und macht ihn dann vorne rein. Ja, ich bin einfach super stolz und bin einfach so froh, dass wir den Moment zusammen genießen können.
Ja, was für eine Endphase dann auch noch. Also ihr setzt ja direkt erstmal beide in der Overtime den Ton. Ich habe nochmal mitgestoppt. Es waren 8 Sekunden, bis der erste Dreier von dir durchfliegt zu Beginn der Overtime. 8 Sekunden auf der größten Bühne. Wie war das Finale für dich selbst? Wie hat sich dein Spiel angefühlt?
Survival-Modus, to be honest. Keine Ahnung, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ich habe einfach versucht, das Spiel zu lesen, mal einfach meine Energie zu bringen, meine Sachen zu bringen, die ich mitbringe. Und dann, das war ein einziger Kampf dieses Spiel. Und ich weiß auch gar nicht genau, wie wir es irgendwie zur Overtime geschafft haben, weil wir so schlecht gestartet sind. Und dann, ja, einfach der Dreier war irgendwie so ein bisschen ein Befreiungsmoment für mich, weil mein Wurf ist ja nicht so gefallen, ist auch schwierig mit schweren Beinen, aber der war irgendwie so ein bisschen, okay, ich bin frei, ich nehme den, ich habe nicht viel überlegt, einfach drauf die Kugel.
Ja, und wir haben ja jetzt gelernt, dass du ja einfach von der besten Schützin, die Welt zu bieten hast, auch immer wieder gepusht wirst, diese Würfe dann auch zu nehmen, ne?
Ja, auf jeden Fall. Sabrina ist da ganz vorne mit dabei. Die sagt mir sehr oft, dass ich mehr werfen muss.
Okay, wenn wir schon über Würfe reden, der Wurf im zweiten Spiel, ihr seid +6 und es ist noch 1:30 auf der Uhr und ihr habt einen Fastbreak und du holst das Ding drauf. Was war A? Ich habe in meiner Karriere ein paar Mal geworfen in so komischen Situationen, die sind reingegangen und ich dachte hinterher so, was? Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich ihn selber geworfen habe, dachte so, was hast du da gemacht? So, wieso wirfst du den, du krankes Schwein? So, hast du den, wie hat sich der für dich angefühlt oder gab es so eine Sekunde, ich habe mir eingebildet, so, boah, sie sitzt auf jeden Fall irgendwann heute Abend irgendwo in der Ecke und denkt so, boah, was ging bei mir? wieso habe ich den geworfen oder wie konnte es dazu kommen, dass ich den werfe und damit das Spiel dicht mache so? Und was war eine zweite Frage, was wären die Reaktionen so? War das eine der, was ist danach auf dich eingeprasselt, Social Media etc.?
Ja, ich habe mich genauso gefühlt wie du, weil es war einfach so ein Instinkt. Es war einfach so eine Entscheidung, ohne zu überlegen. Leute sagen ja, oder man sieht es ja auch auf dem Video, dass ich ein bisschen gezögert habe, aber ich habe eigentlich gar nicht gezögert, sondern ich habe mir einfach Zeit genommen, bin ich ehrlich. Eigentlich noch gewartet, bis jemand kommt, aber kam keiner. ja, keine Ahnung. Und dann danach, in dem Moment, ich habe dann nur Stewie unterm Korb gesehen, dachte mir so, okay, wenn er daneben geht, hoffentlich hat Stewie dann den Rebound. Aber ich sag's ganz ehrlich, ich hab genau diesen Moment gehabt, habe ich am Abend saß ich hier und dachte mir so, boah, wenn ich das in Europa gemacht hätte, hätte ich den Kommentar gekriegt, ja, wenn der aber nicht reingeht, ne? Und hier in Amerika ist dieses Mindset so anders. Ich habe nur positive Sachen gehört. Alle haben es natürlich voll gefeiert und nicht in einen negativen Kommentar, irgendwie nicht eine Frage, ja, was hättest du gemacht, wenn der nicht reingegangen wäre?
Deswegen schubsen wir den Günther mittlerweile immer in solche Übertragungen mit rein, weil der ein bisschen American Spirit mit in unsere biedere deutsche Basketball-Übertragung bringt. Ne, du Fernsehpreisgewinner. Ich möchte an dieser Stelle übrigens alle Hörer und Hörerinnen, die es vielleicht nicht bei Social Media, eigentlich kam man nicht dran vorbei, ich habe es auch geteilt, die es nicht gesehen haben, darauf aufmerksam machen, dass Leo in diesen Finalspielen insgesamt 61 Punkte gescored hat. Und das ist noch nie einer Spielerin in ihrer ersten Saison in der WNBA gelungen, wobei sich da für mich gleich die Frage anschließt, ob sich das für dich überhaupt wie so eine Rookie-Saison angefühlt hat, weil es ist ja jetzt nicht so, als hättest du nicht in deiner Basketballkarriere auch schon ein bisschen was gesehen. War es trotzdem Rookie-Feeling oder bist du in diese Liga reingegangen und irgendwie hat sich relativ schnell das alles relativ passend angefühlt?
Ja, glaube ich, muss man unterteilen. Also am Anfang hatte ich eine schwere Zeit, sage ich dir ehrlich. Also hier als Rookie und als Europäer, das ist ja die schlechteste Kombination, die es überhaupt gibt. Also, ne, Refs sind auf jeden Fall keine Freunde. Kriegst die ganze Zeit so cheap Fouls und dann Trainer vertraut dir noch nicht so richtig. Ja, du kennst einfach noch nicht die Tendencies von deinen Mitspielern, deinen Gegenspielern. Das ist einfach so viel ungewiss und du bist einfach konstant so außerhalb deiner Komfortzone. Und das hat ein bisschen gebraucht, bis ich mich daran gewöhnt habe und bis ich auch das Vertrauen von meinen Mitspielern gekriegt habe und vor allem auch von meiner Trainerin. Ja, und dann so zum Schluss, so nach der Olympiapause, habe ich mich so ein bisschen wohler gefühlt und habe ja dann auch manchmal gestartet. Das war dann so ein bisschen, ja, bisschen besser und dann irgendwann haben auch diese Cheap Calls aufgehört von den Refs, dann durfte ich auch mal Leute anfassen und auch mal verteidigen. Das war toll. Ja, und jetzt mittlerweile, wenn mich jetzt jemand fragt, ja, so Rookie und so, denke ich mir so, weiß nicht, 50-50.
Aber war es, weil du auch gerade die schweren Beine angesprochen hast, klar, das war dann auch einfach eine anstrengende Serie oder anstrengende Playoffs, aber wie war das einfach dann nach Olympia und im Viertelfinale, flupp und jetzt boom, weiter?
Ja, richtig schwer. Ich habe da oft mit Niara drüber geredet. Also Niara und ich, wir haben uns die letzten 6 Monate jeden Tag gesehen. Wir waren jeden Tag zusammen. Und dann sind wir irgendwie von Paris nach L.A. direkt geflogen, weil wir direkt da gespielt haben. Und dann hatten wir da noch so einen Tag am Strand, einen Tag sozusagen als Pause. Und dann haben wir gesagt, boah, wir müssen jetzt so ein Reset machen, weil es ist so eine Umstellung, weil wir natürlich auch beide andere Rollen haben in der Nationalmannschaft und dann hier. Ja, und ich sag's ehrlich, so, wir hatten beide so ein kleines Tief. Also es war echt schwer die Wochen danach. Aber Sandy, unsere Trainerin, ist ehemalige Spielerin und die hat halt alles komplett verstanden und uns da brutal unterstützt.
Ey, und das ist einfach, also für mich, also dieser Dreier oder auch der Wurf, den Per angesprochen hat, aber am Ende steht über allem, immer wenn über diese Championship gesprochen wird, dann werden die letzten Sekunden gezeigt werden, wie du einfach den letzten Ball auch noch klaust, ne? Also das ist halt einfach, also das muss dir jetzt klar sein, in jedem Rückblick wird jetzt nicht unbedingt der Dreier auftauchen von dir, sondern flupp, wie du da den Ball fängst und dann ganz smooth, ja okay, wir sind Champion geworden. Das war, also es hat auch eine Sekunde gedauert, oder? Bis es dann gesagt hat, nachdem du den Ball in den Händen hattest?
Ja, es war auch ein naiver Pass, also sind wir ehrlich. Irgendwie. Aber ja, erstmal direkt zu Stewie, weil das ist die Aufgabe und dann what the fuck just happened.
Wollen wir mal noch kurz darüber sprechen, dass das gegnerische Team so ein bisschen noch die Medien und die Pressekonferenz danach genutzt hat, um euch so ein wenig, wie soll ich das formulieren, ein bisschen von eurer Championship wegzunehmen. Die Trainerin hat unter anderem den Satz oder ließ sich mit dem Satz zitieren von Minnesota: "This shit was stolen from us." Mhm. Gibt es darauf von dir oder wenn nicht von dir, dann erwarte ich zumindest von Per Günther noch eine Response.
Per, willst du zuerst?
Ja, also ja, es gibt schon zwei irgendwie Pfiffe oder taffe Entscheidungen da, über die man sich streiten kann oder eben auch nicht streiten kann in den letzten Minuten. Ich finde es einfach, die fünf Spiele und auch was, wie die Spiele ausgegangen sind, wie nah die Mannschaften beieinander waren, fast irgendwie so, hast 3-4 Würfe, die so wahrscheinlich direkt in die WNBA-Geschichte eingehen. Dann sehe ich das natürlich einfach, ich verstehe die Emotionen, ich verstehe, dass das da drin ist, gerade wenn man auch beschreibt, wie kaputt Leonie ist nach so einem Sieg und dann genauso bist du genauso platt und leer, wenn du das verlierst und dann hast du manchmal, glaube ich, nicht so die kognitiven Ressourcen, die du normalerweise hast und verlierst vielleicht auch nicht so auf die Art und Weise, wie du das normalerweise machen würdest und dann, also das ist so ein bisschen schade. Aber ja, das ist auch, das ist Wasser unter der Brücke, unter der Manhattan Bridge, das ist schnell vorbei. So, ja. Aber de facto gibt's, es tut einfach weh. Es gibt ein, zwei Entscheidungen, die waren, fand ich, recht klar. Fehlentscheidungen, so be it. Aber es ist einfach der Serie nicht würdig, jetzt über Schiedsrichter zu sprechen.
Leo, was habt ihr den Refs rübergeschoben vor der Finalserie?
Ja, genau. Es hat ja damit angefangen, dass sich Frau Trainerin vom gegnerischen Team nach dem dritten Spiel in der Pressekonferenz über die Refs aufgeregt hat und so meinte so, ja, meine Spielerin hat hier blaue Flecke, das kann sie euch gern zeigen. Dachte mir so, ja, boah, wer hier keinen blauen Fleck hat, der hat auch nicht gespielt. Und dann haben sie ja sehr interessante Calls gekriegt in dem vierten Spiel, unter anderem ja auch den in den letzten 2 Sekunden, das war eigentlich auch, naja, reden wir drüber. Und dann hat Sandy nach dem vierten Spiel dann nochmal eine Gegensache rausgehauen und nochmal was über die Refs gesagt. Ich finde es ein bisschen traurig, muss ich sagen, dass in so einer Finalserie dieses Ref-Thema einfach irgendwie so präsent ist. Zeigt natürlich, dass die Qualität von den Schiedsrichtern nicht besonders gut ist hier in dieser Liga, aber irgendwie sollte es halt nicht im Vordergrund stehen, finde ich.
Ja, aber du merkst dann halt auch, auf welcher Bühne du dich da bewegst. Ne? Wenn auch der King darüber twittert, dann weißt du, okay.
Können wir jetzt, danke Benny, können wir mal über so bekannte Menschen sprechen? Wir sind zwei kleine Provinzler, wir wohnen nicht in New York. Was, also hat man Zeit, sieht man Gesichter, sieht man Stars in der Halle, sliden Stars in die DMs, was passiert, so was ist da los? Gib uns mal so das saftige Zeug.
Das saftige Zeug. Ehrlich gesagt, ich bin immer ein bisschen überfordert mit unserer Celebrity Row, weil ich kenne die Hälfte der Leute nicht.
Okay.
Und dann werden die natürlich immer eingeblendet, dann muss ich erstmal nachfragen, wer das ist. Aber, also krasser Moment, Alicia Keys war einfach bei uns im Lockerroom.
Oh, come
on. Wir haben einfach, ja, Empire State of Mind mit der gesungen, zusammen.
Nee.
Das war, doch. Das war ziemlich nice.
Das war mein erster Crush. Alicia Keys war mein erster Crush. Kann ich hier an dieser Stelle jetzt sagen.
Ist ziemlich klein. Ist kleiner, als du denkst.
Wäre okay. Aber red weiter.
Ja, und dann, aber zum Beispiel Dennis Schröder war ja auch bei mehreren Spielen, also den habe ich ja gar nie gesehen, weil man ist halt so fokussiert im Spiel, dass man da irgendwie nicht so das mitkriegt.
Generell dein Fokus, wie so diese Playoff-Serie als solches, wie war das für dich? Bist du so jemand, der komplett abtaucht? War Familie immer da? Sprichst du mit Leuten? Bist du erreichbar? Oder bist du einfach so, Leonie ist 4 Wochen weg oder 3 Wochen weg? Und dann jetzt geht's wieder los und jetzt hast du 1 Milliarde Nachrichten auf deinem Handy.
Absolut. Ich bin in meiner Bubble. Ein, zwei Leute waren hier, aber ich spreche eigentlich mit niemandem. Ich bin extrem fokussiert und dieses ganze Medienzeug drumherum, was du ja machen musst als Spielerin, sonst kriegst du ja eine Fine. Ja, das muss halt, ne? Aber es ist schon auch ein bisschen nervig, muss ich sagen. Aber mit euch will ich absolut gerne.
Ich wollte gerade sagen, da gibt es höchstens die Per-Günther-Fein, wenn da länger keine Antwort zurückkommt. Da können einige ein Lied von singen. Ich muss noch zwei, drei Sachen muss ich noch wissen. Zum einen, also du hast den Grind angesprochen. Trotzdem, ich war in meinem Leben noch nie in New York, steht relativ weit oben auf meiner Liste. Wie ist es denn, in New York zu leben?
Surreal. Also ich sitze gerade in meinem Apartment und gucke auf die Skyline von Manhattan. Krass. Ja, wir haben echt cooles Apartment-Building, haben ganz gute Sicht und wir sind echt gut untergebracht hier in Brooklyn. Ja, und sonst, keine Ahnung, es ist geil in New York, weil du gehst einfach auf die Straße und du wirst nicht gejudged. Für gar nichts. Also du kannst einfach sein, wer du willst. Und ja, Leute sind cool, Leute sprechen dich an. Ja, es ist einfach irgendwie ein surreales Leben, muss ich sagen.
Und bleibst du jetzt erstmal da? Also ist das jetzt was, ich stelle mir das einfach vor, so ich gehe jetzt auf irgendwelche extravaganten Partys in die nächsten 10 Tage und habe eine schöne Herbstoutfit
an. Dass du dir das so vorstellst, ist mir klar. Ja.
Und so flaniere ein bisschen so durch die Stadt. Und ich weiß, also wie krass muss das sein, mit Anfang, Mitte 20 gerade einen Titel gewonnen? So, oder musst du jetzt irgendwie, hast du das Gefühl, du musst schnell einen EuroLeague-Vertrag oder irgendwie geht es schon wieder schon wieder Richtung
woanders? Jetzt ist doch Quali, steht doch jetzt an, oder?
Mhm, ja, genau, im November.
Live zu sehen bei Magenta Sport, Per Günther.
Ja, das ist schon klar, aber so, wo ist dein Gehirn? Ist dein Gehirn jetzt noch so, einfach jetzt genieße ich, oder ist es schon wieder so, was mache ich in 3 Monaten oder muss ich irgendwas organisieren? So, wie läuft das jetzt bei dir ab?
Ja, also gerade ist genießen, weil während der Saison, wir haben ja so einen krassen Schedule gehabt und die ganze Zeit unterwegs, deswegen konnte man es gar nicht so richtig genießen. Deswegen einfach mal vor die Tür gehen und sich so ein bisschen gehen lassen, einfach mal ein bisschen rauskommen, weißt du, so ein bisschen, ne? Ja. Ja, das ist der Plan. Und dann halt, wenn dieses ganze Media-Gedöns hier abgeschlossen ist und die Parade auch vorbei ist, dann werde ich mich mal irgendwo Richtung Strand verziehen für ein paar Tage, um mal richtig abzuschalten, und dann geht's ab zur Nationalmannschaft.
Ja, also Basketball Deutschland wird diese Parade zelebrieren. Wer das nicht guckt, da weiß ich auch nicht, was wir da noch machen können. Und am Strand wird dann irgendwie versucht zu verarbeiten. Ne? Ich meine, bei dir ist es jetzt mal eben WNBA Championship, aber halt auch, das ist noch gar nicht so lange her, dass ich da irgendwie die Zusammenfassung von eurem Viertelfinale gemacht habe bei Olympia. Das ist ja auch noch gewesen.
Ja, das ist so eine Geschichte, die habe ich noch gar nicht angefasst. Weil ich da so emotional drin stecke in diesem Viertelfinale. Das war ganz schwer. Deswegen, ja, das steht auch noch an, das muss man auch noch verarbeiten.
Ja, aber verarbeiten kann man erst, also oder steht erstmal an, nachdem jetzt noch ein bisschen zelebriert wird. Und also ich podcaste hier mit einem, der hat allein schon unseren kleinen publiken Fernsehpreis zelebriert, wie ich selten gesehen habe. Er könnte jetzt noch Tipps loswerden.
Nein,
also,
nein, auf keinen Fall. Okay. Auf keinen Fall. Aber das Schöne, ich habe noch eine schöne Nachricht für Leonie. Wenn ich richtig informiert bin, darfst du ja wir reden von Paris, von New York, Strand. Ich glaube, das Fenster findet ja in Hagen und in Wetzlar sind die Spieler, oder?
Bingo!
Wie krank ist das denn?
Ja, juhu.
Das reicht uns als Antwort, würde ich sagen.
Aber da müssen wir jetzt wirklich mal, also keine Ahnung, das ist ja dann schon noch quasi, also in Hagen, wir wissen ja nicht, wir mussten ja mal wählen, ob wir Teil des Sauerlands sind oder Teil des Ruhrgebiets, wir sind ja quasi Ruhrgebiet. Ich wäre sehr froh, wenn diese Halle, wo auch immer gespielt wird, in Wetzlar und in Hagen natürlich aus allen Nähten platzt, weil das ist jetzt ein Happening. Also ich war in Hamburg ja gegen Italien, als ihr eine 20er-Klatsche bekommen habt, habe ich euch gesehen. Trotzdem,
hey.
Ja, ich sag's nur, bei allem so, ihr müsst ja auch, bei allen Erfolgen müsst ihr ja manchmal so, müssen wir das Kind beim Namen nennen. Trotzdem, da war es schon ein bisschen, gerade bei Satou ja auch wie ein Rockstar, die ist, glaube ich, eine halbe Stunde, 45 Minuten länger geblieben, hat Autogramme geschrieben. Das ist ja jetzt wahrscheinlich, wenn ihr euch in Deutschland bewegt, hoffentlich der Normalzustand.
Ja, es wäre schon cool, also wenn die Hallen voll sind und wir ein bisschen Stimmung kriegen und vor allem auch, ich finde es ja immer so geil, wenn so viele Kinder kommen, ne?
Ja.
Also absolut Kids, alle kommen, Mädels, und wir bleiben für Unterschriften und Fotos und so weiter, also da freue ich mich drauf.
Satou macht da viele, und Marie Gülich macht gerade ein super cooles Camp in Hamburg, glaube ich. Also das ist schon wirklich, ich habe keine Mädchen, ich arbeite daran, aber es sieht, also
okay.
Meine Frau ist eigentlich fertig, aber so ein kleines, ich würde noch ein Mädchen reinsneaken und dann wäre sie auf jeden Fall das Erste, was wir machen würden, wäre nach Wetzlar oder nach Hagen zu gehen.
Haben wir auch diese Info noch mit untergebracht in diesem Podcast. Tag 24 hat mitgeschrieben. Wenn ich hier euren Kader mir einfach so durchgucke, dann kriege ich aber auch einfach schon wieder glänzende Augen, wenn ihr da alle wieder dabei seid. Vielleicht an dieser Stelle nochmal 7. November, ich übernehme gerne die Programmhinweise, Griechenland, und 10. November Tschechien, beides live zu sehen bei uns bei Magenta Sport mit unter anderem, neben ganz vielen anderen tollen Spielerinnen, den beiden frisch gebackenen WNBA-Meisterspielerinnen Leonie Fiebig und Niara Sabali. herzlichen Glückwunsch nochmal, Leo. Ganz, ganz lieben Dank dafür, dass du so kurzfristig uns zwischen Good Morning America und die ein oder andere Penthouse-Party quetschen konntest. Ja. Gönn dir bitte, genieß die nächsten Tage. Wir werden so viel es geht versuchen zu verfolgen über Social Media und dann freuen wir uns sehr, wenn wir dich dann auch wieder hier in Deutschland sehen.
Klingt sehr gut. Vielen Dank euch.
Vielen, vielen Dank.
Ciao, ciao, Leo.
Tschüssi.
Ja, ich glaube, man hat uns angemerkt, dass wir uns sehr gefreut haben. Und schönerweise hat sich Leo auch gefreut. Die hat eigentlich gerade 1000 Dinge, über die sie sich freuen sollte. Sind wir mal ehrlich, Güdi, sie sollte sich nicht freuen über uns im Podcast zu sein, aber sie hat es trotzdem gemacht. War das nicht herrlich?
Nee, wie gesagt, also es hat ja aber auch ein bisschen gedauert, bis irgendwie unsere Gehirne funktioniert haben, aber nein, was für eine Wahnsinnssituation, also einfach jetzt, was muss das für ein Moment sein, was muss das für eine Lebensphase jetzt für sie sein? Und wie gesagt, ich hoffe, sie kann das alles so ein bisschen verpacken, weil es eben einfach die nächsten Abenteuer oder die nächsten Sachen einfach schon wieder am Horizont erkennbar sind.
Ja, Shoutout übrigens einfach mal an dieser Stelle an alle Basketballerinnen in diesem Land oder die jetzt auch irgendwo in der Weltgeschichte unterwegs sind, weil ich erinnere mich an das Gespräch, was wir mit Marie Gülich geführt haben, nachdem die Olympia klar gemacht haben, wie wir mit Elisa gesprochen haben nach dem Olympiagold. Das sind schon echt besondere Gespräche und das war jetzt quasi das dritte in der Reihe und hoffentlich kommen noch viele, viele dazu. Schaut euch diese Highlights an auf YouTube, schaut euch die Parade an. Ja, ich werde mit der Lupe vorm Fernseher sitzen und gucken, wo man irgendwo Leo und Niara sieht. Da können wir vielleicht noch die kleine Brücke schlagen, dass ja heute Nacht dann auch die zweitwichtigste US-amerikanische Profiliga, die NBA, gestartet ist. Boston hat das Meisterbanner unter das Dach gezogen und die Celtics schlagen die Knicks, weil sie im ersten Viertel einfach mal 10 Dreier reinknüppeln. Am Ende klare Geschichte. Und wir haben es ja bei einer der letzten Folgen schon thematisiert, LeBron und Bronny James schreiben Geschichte. Das erste Vater-Sohn-Duo, das führt dann dazu, dass im Play-by-Play-Kommentar der Kommentator sagt, beim Handoff, Son to Father to Son. Und es klingt einfach so absurd. Es ist schon geil, oder?
Ja, es war dann tatsächlich nochmal so diese Einwechslung. War dann, glaube ich, noch besonderer. Auch wenn ich immer, es ist jetzt so, es wirkt natürlich immer so ein bisschen auch inszeniert. Ist ja auch fair, dass, weißt du, es ist, glaube ich, jemand, der unter der Medienlupe aufgewachsen ist wie LeBron James und der das irgendwann auch natürlich zu seiner absoluten Waffe gemacht hat und weiß, wie man das maximal einsetzt. Aber es war schon noch ein besonderer Moment, dass er dann, wenn du hinterher dann so ein bisschen anguckst und es ist irgendwie so, er spielt 2 Minuten 41 und es ist so ein bisschen, er sah nicht so aus, als auf dem Feld die 2 Minuten, da ist jetzt nicht so aus, als wäre er richtig loose und könnte richtig Basketball spielen, sondern als wäre das alles noch ein bisschen viel, ist das andere. Aber man, der Moment war schon zusammen. Ich fand, er ist ja auch mic'd up gewesen. Also ja. Man hat gehört, was er ihm mit auf den Weg gegeben hat. Allein der Moment, das finde ich fast noch besonderer, bevor du aufs Feld gehst, zusammen sitzt du da und du weißt, okay, dein Sohn wird jetzt gleich, du kannst ihn quasi begleiten. Ja? Du kannst ihn mitbegleiten in diesen Moment rein und sagst ihm, ey, spiel hart so, das ist das einzige Fehler, was auch immer, aber einfach bring die Intensität. Das ist schon was Besonderes. Wahnsinn.
Aber für dich noch besonderer, immer wenn der Lakers-Spieler mit der Rückennummer 4 eingewechselt wird, ne? Habe ich das richtig mitbekommen, oder? Dass du einen neuen Favorite hast?
Ey, das war, guck mal, ich verstehe die Knecht-Witze, dass da Leute weitaus kreativer sind. Aber was mich dann wirklich, dann wäre zu einfach. Aber
müssen wir den kurz erklären? Dalton, ich weiß gar nicht genau. Und dann jetzt, wie sprichst du
genau
ihn
aus?
Genau
das ist der Punkt. Also ja. Die Amis sprechen ihn Connect aus.
Ja.
Oder einige, was das ich andere, wenn auch. Aber Connect, das heißt wie der Connect. Was ist ja da, das gibt es ein geileres Wort als Connect. Also ja. Sein Nickname war irgendwie schon irgendwie West Coast Connect, so was man sagen würde, wenn man, also Dalton Connect ist wahrscheinlich der heftigste. Und dann dachte ich, sofort an dich gedacht, weil ich dachte, okay, die Diskrepanz zwischen dem, wie dein Name auf Deutsch klingt, nämlich Dalton Knecht, und dem, was du darstellst, also in Los Angeles zu spielen und Dalton Connect zu heißen, ist einfach so der Epitome, da geht nicht viel drüber. Und dachte ich, okay, wenn es jemanden gibt, der aus dem Stand noch so vielleicht ein paar Beispiele hat für wie geil ein Name in einer Sprache klingt und wie katastrophal woanders ist, wenn, dann wäre es Benny Zander. Wahrscheinlich hätte ich dir etwas Vorbereitungszeit geben
müssen. Ja, muss ich mal drauf rumdenken, weil, also gibt's hundertprozentig. Gerade wenn du halt deutschsprachig US-Sport, in meinem Fall dann ja wirklich nur die NBA, kommentierst, 100% sind mir schon 2-3 Leute untergekommen. Aber es muss nicht mal nur Englischsprach, also muss nicht mal nur irgendwie ein Ami oder ein Brite sein. Es gibt halt einfach Wörter, die gibt es halt im Deutschen einfach. Aber es stimmt schon. Also ich glaube, es kann gar nicht eine größere Diskrepanz geben zwischen dem Connector aus und Knecht. Also bei Knecht halt einfach auch ist halt eins meiner absoluten Lieblingswörter.
So, absolut. Es ist so ein underused Word und vor allen Dingen auch als Verb, jemanden zu knechten. Also wenn dann Minnesota geknechtet wird oder das direkte Matchup wird, keine Ahnung. Das ist so stark und ich weiß, das ist low-hanging fruit, aber mit dem Gegensatz, der Connect ist einfach, das ist zu viel für mich gewesen.
0151 566 58 335. Das ist die Nummer, die ihr auch in den Shownotes findet. Ihr könnt uns da Fragen stellen. Offensichtlich will Per nicht nur, dass ihr ihm Fragen stellt. Deswegen ist das jetzt auch angekommen. Ihr habt es vorhin gehört. Aber ihr könnt natürlich auch mal, ihr müsst uns übrigens auch das nicht als Sprachnachricht schicken, wenn ihr keine Lust habt, weil ihr früher schon nicht so gerne vorne an der Tafel mündliche Leistungskontrolle gemacht habt. Dann schreibt uns einfach Input. Wir müssen das alles nicht lesen, das wird für uns vorsortiert. Und wenn da noch, wenn noch Leute geilen Input haben, so wirklich zwischen deutscher und Landessprache Unterschied, irgendwie ein Spanier, der auf Spanisch klingt, als würde er gleich noch als Torero in die Arena steigen und auf Deutsch halt einfach wie ein Knecht, dann schickt uns das an die Nummer. Ihr findet sie auch, das habe ich, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das jemals schon gesagt habe, findet ihr auch in den Shownotes. Doch ein, schön. Zwei Mal habe ich es gesagt.
Schön, apropos, Tommy, eine kurze Bemerkung. Thomas, schreib dir bitte auch auf, so die katastrophalsten Fragen oder die fragwürdigsten Fragen, weil ich weiß, im Januar, Februar wird es irgendwann eine Sendung geben und es zieht sich alles und wir können nicht noch das 100. Mal über Alba München sprechen. Dann finde ich, sollten wir irgendwann mal so ins Negative gehen, einfach so die 10 kaputtesten oder 5 kaputtesten Fragen aus dem Ding rausholen in der kleinen Sondersendung oder dann eben im klassischen Format.
Thomas Linder, unser begleitender Redakteur, der den ganzen Wahnsinn hier irgendwie mit den Strippen zusammenfasst, der sich parallel auch noch um den Fußball-Podcast von Magenta kümmert, da gibt's auch ein Redaktionshandy. Den Mann beneide ich nicht. Wir gehen rein in die Euroleague und wollen mal so ein bisschen durchgehen. Bei den deutschen Teams müssen wir fast das Wochenende aber eigentlich auch schon mit reinkippen. Also die Bayern besiegen Paris. Ich habe die Konferenz moderiert am Donnerstag. Du warst in Berlin. Alba hält gut mit gegen Fenerbahce, aber verliert am Ende. Lass uns damit kurz starten mit der wichtigsten Frage überhaupt. Das war das Einzige, warum, also ich liebe es, die Konferenz zu moderieren, aber ich hätte wahnsinnig gerne Boban in der Halle gesehen. Er ist die Erscheinung, die ich glaube, dass er ist, ne?
Der ist eine Erscheinung, ja, ist er schon. Aber irgendwie ist Boban so ein Typ, du kennst ihn so lange und es ist nicht so dieses, irgendwie ist er schon so, wie du ihn dir vorstellst. Also Boban ist dann so, du kennst ihn, du musst natürlich erstmal so seine Features sehen, seine Ohren, seine Hände, all diese Sachen. Er hat so eine witzige Ausstrahlung, glaube ich. Ich glaube, er ist einfach ein Granatentyp. Ansonsten, ja, gutes Spiel von Berlin. Erste Halbzeit haben sich so ein bisschen, wie soll man sagen, so ein bisschen, da wäre noch mehr drin gewesen. Die sind dann mit sieben Punkten Rückstand in die Pause gegangen. Und eigentlich hast du gefühlt, Alba ist auf jeden Fall mindestens auf Augenhöhe, hätten sogar mit ein, zwei Turnovern weniger oder in diese dummen Dreier zur Halbzeit abgeben, wenn sie nicht abgeben. Dann müssten sie fast mit einer kleinen Führung irgendwie in die Halbzeit gehen. Und dann, ja, ist wieder ein gutes Spiel und dann eben gepaart mit, das wird der Grind für Berlin halt einfach in der BBL. Oder die Frage ist, wie lange kannst du das aufrechterhalten? Dich wacker schlagen mit Niederlagen. Das wird die Frage sein. Letztes Jahr haben wir es gesehen, ist fast ein ähnlicher Start, würde ich sagen, wie letztes Jahr. Letztes Jahr war es auch so, am Anfang 2 Siege, Barca geschlagen, immer wieder eine geile Halbzeit gespielt und dann ist ihnen irgendwann die Luft ausgegangen. Einfach weil es zu viele, die Niederlagen häufen sich und dann, wenn der Record irgendwann einmal so schwach ist, dann kommst du halt davon irgendwie nicht mehr damit zurück. Wenn sich jetzt noch Niederlagen dazu gesellen in der BBL, dann wird es natürlich noch schwieriger dabei zu bleiben. Aber Hermansson, unglaublich stark gewesen, einfach Spaniolo zumindest wieder Zahlen aufgelegt, Olindi seine Dreier getroffen, also es
endlich,
war einfach,
ne? Knoten
ja, ja, und da waren Hallo, wirklich auch Phasen dabei, die richtig, richtig Spaß gemacht haben mit Williams und Hermansson als Basis, als Fundament und dann so die Puzzleteile, die dann eben jedes Spiel funktionieren, irgendwie drumherum, aber die Ausschläge sind noch zu groß, also dann gibt's Wechsel und dann irgendwie, keine Ahnung, nach 5, 6 Minuten im Viertel und dann ist die, dann schlägt die Amplitude einfach zu weit in die andere Richtung. Also dann ist es einfach zu viel. Und dann verlieren sie den Rhythmus und dann auf Euroleague-Niveau ist es dann manchmal so, dass es schnell geht und dann liegst du im Rückstand.
Ich habe hier auf meinem Zettel schon stehen für die Folge, die wir irgendwann demnächst mit Marco Baldi aufnehmen werden. Wie schafft man es, eine Winning Culture zu etablieren, wenn du einen Wettbewerb spielst, wo du einfach nie oder fast nie gewinnst? Jetzt hast du es schon angesprochen, es gab dann gegen Chemnitz eine knappe Niederlage. Gegen Chemnitz kann man auch mal knapp verlieren, ja, auch wenn die gar nicht so gut in die Saison reingestartet sind.
Hundertprozentig. Ne? Das ist auch eine total unterschiedliche Situation jetzt zu wie München beim MEC verliert. Also es ist Berlin hat ein Heimspiel, Chemnitz hat ein Heimspiel, beide spielen international, beide treffen sich, Chemnitz trifft ein paar Würfe mehr und der Unterschied zwischen Alba Berlin dieses Jahr und einer Mannschaft wie Chemnitz oder einer Mannschaft wie Ulm oder einer guten BBL-Mannschaft wird einfach nicht so groß sein, dass du nicht sagst, du verlierst mal eins. Das ist ein normales Spiel. Wenn wir jetzt rüber gucken zu München, ist natürlich...
Aber warte, lass uns da einmal ganz kurz bleiben, weil bei Alba sind es jetzt halt trotzdem 3 aus 4. Ne? Sie haben sie fast im Pokal gegen Crailsheim blamiert. Also, und sie haben einfach 3 aus 4 in der Liga verloren. Und das ist so ein bisschen...
Das ist schon tough, aber ich finde die Tendenz okay. Also du siehst, ich finde, du hast das Gefühl, es stabilisieren sich Dinge und es ist wirklich nur noch ein Thomas irgendwie... entfernt oder so, dass so, die werden auch dann wieder 7, 8, 9 Spiele hintereinander gewinnen. Also so sehe ich das schon.
Eine Beobachtung noch von mir. Du hast mir immer wieder gesagt, man soll es nicht überbewerten, sage ich jetzt mal. Andere, auch Trainer, haben das auch getan. Und trotzdem ist mir in dieser Saison, vielleicht kannst du es teilen oder eben nicht, zum wiederholten Male jetzt aufgefallen, Israel Gonzalez wechselt einfach manchmal Spieler aus, bei denen ich mir denke, melk sie mal noch eine Minute. Die haben gerade Momentum, die verändern gerade das Spiel und er wechselt sie relativ humorlos dann aus und vielleicht ist das auch nur ein erster Eindruck, aber ich habe das jetzt in ein paar Spielen gehabt, dass ich mir denke, ich weiß, du musst auf die Minuten achten, es ist gerade drittes Viertel und so weiter, aber das ist schon etwas, was mir jetzt ein paar Mal aufgefallen ist.
Ja, stimme ich dir vollumfänglich zu, vor allen Dingen wegen dem, was wir angesprochen haben, weil die Unterschiede aktuell noch zu groß sind. Also das, was mich zur Verzweiflung getrieben hat, in den Jahren gegen Berlin zu spielen, so ab Aito, Stunde 1 oder vielleicht sogar im Jahr eher 2, wenn du sagst, da waren fantastische Spieler dabei. Also Peyton Siever, Jaleel Smith, Sigma natürlich, wie sie alle heißen. Und dann haben sie irgendwann eine Maschinerie entwickelt, die ihnen erlaubt hat, einzuwechseln. Also natürlich auch nicht falsch verstehen. Aber Spieler, die du 2019 oder 2020 oder 2018, wie auch immer, nicht so auf dem Papier hat. Das heißt, sie waren dann in der Lage, sie haben was kreiert, was so funktioniert hat, dass ich irgendwie gedacht habe, du guckst hoch und es sind Matisek Schneider, der 17-jährige Franz Wagner und Nikic und die ziehen dir die Hosen aus. Mhm. Die spielen nicht an die Wand. Und du sagst, ich weiß, wenn einer von denen bei Göttingen spielt, oder zwei von denen bei Göttingen spielt, dann sind die es gute Spieler, aber die nehmen uns nicht auseinander. Aber das haben sie kreiert. Die haben das geschaffen. Und manchmal frage ich mich, ob das vielleicht noch zu sehr bei ihm so verankert ist. Dieses Vertrauen, einfach, ich habe 12 Spieler und 12 Spieler funktionieren. Weil Stand jetzt ist es einfach de facto nicht so. Sondern du hast eben, der Unterschied zwischen, keine Ahnung, zwischen Williams und Schneider, wenn die zusammen spielen, aber wenn Williams auf dem Feld ist, und gerade mit Hermansson ist einfach zudem, wenn sie nicht auf dem Feld sind, ist einfach, es wirkt eklatant. So.
Ja, achtet mal da drauf. Wie gesagt, ich versuche immer solche Sachen nicht komplett zu hoch zu hängen, gerade so im Saisonbeginn, aber dann bin ich ja vielleicht nicht komplett auf der falschen Pferde. Dann gehen wir rüber zu den Bayern, die Paris in einem total wilden Spiel besiegen. Hat wahnsinnig viel Bock gemacht, das zu gucken, auch wenn hinten raus wir der Verzweiflung im Studio nah waren, als Joe Vogtmann hinten raus den Freiwurf nicht absichtlich daneben setzt und die plötzlich nochmal 0,1 Sekunden haben, mit einem Tipp das Ding reinzumachen, wenn sie das besser gespielt hätten. Also sie gewinnen dieses unfassbare Highscoring-Game und verlieren dann ihr zweites BBL-Spiel in dieser Saison, auswärts in Weißenfels. Da kann man natürlich schon auch vielleicht sagen, wobei du wolltest ja gerade ansetzen, also wenn Paris so ein emotionales Highlight ist, und dann ist Weißenfels natürlich auch, ich saß so oft in dieser Halle, ist auch einfach eine der undankbarsten Aufgaben. Ne? Und dann können sie dir halt auch mal irgendwie den Zahn vielleicht ziehen.
Natürlich. Natürlich erstmal unglaubliches Shotmaking. Ich meine, ich weiß nicht, wann wir mal in Euroleague weiß nicht, ob es das in München schon mal gegeben hat, dass du einfach, einer macht 26 und einer macht 32, also du hast irgendwie 60 Punkte plus Booker, also ich glaube fast 85 Punkte auf drei Spieler verteilt.
Ja, ja, ja.
Das gegen war einfach gerade, ja, ja. Ja, das war einfach von München im, gerade im vierten Viertel, einfach Shotmaking ohne Ende. Du hattest das Gefühl, Paris kommt. Und sie haben entweder Napier oder Edwards macht einfach ein dickes Play, einen dicken Wurf nach dem nächsten und sie holen sich den Sieg. Und 2-2 mit dem Auftaktprogramm ist ein Granatenstart für die Münchner in die EuroLeague. Es ist, was hattest du jetzt für zwei Spiele in dieser Arena? Ich meine, du eröffnest das Ding, weißt nicht so richtig, wo die Reise hingeht, hattest in den Jahren zuvor auch immer mal Probleme, die Halle so voll zu machen. Ob letztes Jahr war es irgendwie am besten, so wie ich das wahrgenommen habe, aber es war nicht immer so. Und dann eröffnest du diese Arena mit fucking Real Madrid und du schlägst sie und dann kommt Paris und du hast so ein Spiel und das sah granatenstimmungsmäßig aus. Dann aber, geht nicht darum, dass du das NBC-Spiel verlierst, aber du verlierst das NBC-Spiel mit Andy Obst 32 Minuten, Carson Edwards 25 Minuten, Joe Vogtmann über 20
Minuten.
Genau,
das steht auch auf meinem
Zettel. Nick Wellerbab 25 Minuten. So kannst du das nicht verlieren. Also, du kannst es machen, aber dann wird es eine lange Saison. Du musst es, wenn du mir sagst, die haben beim NBC verloren, sage ich, ja, juckt niemanden. Wenn sie genau das irgendwie machen, was wir so, worüber wir so ein bisschen sprechen, so, keine Ahnung, Kachenkov 20, Da Silva die Möglichkeit, 30 Minuten zu spielen und einmal eben wieder 20, 25 zu machen, um sich zu ready zu machen fürs nächste EuroLeague-Spiel. Jan Madar spielt 9 Minuten irgendwas. Da Silva spielt 15 Minuten. So, ja, es ist auch da nicht einfach, dir fehlen ein paar Leute. Das ist natürlich gerade ärgerlich, dass irgendwie mit Jebo und Lucic und Giffey auch so ein bisschen gerade 4, dass das so ein bisschen fehlt. Aber das wird eine Strategie sein, die ich erstmal so nicht verstehe. Du verlier ab und zu ein Ding, juckt niemanden. Es geht für dich um die EuroLeague erstmal, bevor die Playoffs losgehen. Und dann, bevor du dich im Pokal so ein bisschen, dann in den Wochen vor dem Pokal musst du dich ein bisschen wieder stabilisieren in der BBL. Aber die Art und Weise hat mich auf jeden Fall stutzig gemacht.
Mhm. Ja, also genau das habe ich hier auch stehen. 5 Spieler, 24 oder mehr Minuten. Und es sind halt alles EuroLeague-Schlüsselspieler, bis auf Napier vielleicht, der nicht so viel gespielt hat. Was ist denn, also da muss ich jetzt gestehen, ich habe gerade nochmal, ist Kevin Jebo verletzt oder, weil es gibt ja Menschen, die mittlerweile das Free Jebo den Bandwagon langsam aufsetzen?
Ja, ist nicht so ganz klar, man hört so irgendwie mal dies, mal das, aber wenn das er spielen würde in so einem BBL-Spiel, ist ja klar, deswegen,
genau, das hat
bevor ich da nichts Konkretes weiß, würde ich mich so, weiß ich nicht, müßig zu spekulieren, wir haben keine offizielle, ich glaube, es gibt keine offizielle Aussage.
Okay, weil das hätte mich auch gewundert, also dass er gar keine Sekunde spielt dann in so einem Quatsch. Spiel, das ist ja, vollkommen absurd. Shoutout an den NBC, ne? Ty Brewer, 22 Punkte, dein alter Boy, Big John spielt immer noch 18 Minuten, macht 9-5 gegen seinen Ex-Club, ja, also und dann tobt der Wolfsbau, da war ich ja wirklich ja. Und so haben wir übrigens eine Top 6 in der BBL im Moment, Bonn, Ulm, Braunschweig, Würzburg, Ludwigsburg und Heidelberg. Das ist die Top 6 in der Basketball-Bundesliga. Braunschweig tastet sich also schon in die Sphären ran, wo dann Dennis Schröder nur noch ein bisschen was oben drauf träufelt und dann werden sie BBL-Champion, denn er hat ja jetzt angekündigt, wenn er irgendwann nach Deutschland kommt, dann nur zu dem Basketball. Wobei, ich habe auch schon vor der Saison ein paar Mal gehört gehabt, achte mal auf die. Also die sind immer noch jung, aber Sie sind gut. Und,
ja, in das Projekt Braunschweig werden wir mal reintauchen müssen. Da ist natürlich, da so Nils Mittmann, den müsste man schon mal in die Strippe kriegen, weil sie eben so ein bisschen Dinge anders machen.
Mhm. Finde ich gut, ja. Ja.
Und weil es bisher funktioniert. Die Kombi Ramirez und er, ich meine, da bin ich natürlich auch biased. Das sind zwei der, ich kann das sagen, objektiv betrachtet, das sind zwei der feinsten Menschen, die in der BBL rumlaufen. Und dann wünscht man sich natürlich sowieso, wenn es auch die klare Marschroute gibt. Das ist wahrscheinlich so ein Verein, einer der BBL-Vereine, die gerade die klarste Identität, klarste Clubphilosophie verfolgen. Und wenn das dann funktioniert, auch wenn es noch eine lange Saison wird, dann ist es, dann freuen wir uns darüber.
Und das kann ich an dieser Stelle sagen, weil wir ja im Moment keine BBL bei uns übertragen bei Magenta Sport. Ich freue mich immer, wenn Bonn funktioniert und ich war schon immer irgendwie ein Fan von Ruhe Mors, schon immer. Und das Gleiche gilt für Würzburg und Sascha Filipowski. So, das ist, das haben wir in dieser Stelle schon immer mal geshoutoutet. Diese beiden Coaches haben es mir irgendwie angetan und deswegen, also dann kommt natürlich auch noch dazu, Bonn ist einfach ein geiler Basketballstandort. Ja, das muss man einfach sagen. Und Würzburg gucke ich mir irgendwie auch immer noch gerne an in ihrer Halle da. Und Filipowski, ja, weiß nicht. Ich habe ja irgendwann mal gehört, dass der auch mal bei Alba auf dem Zettel stand. Aber das nur am Rande. Und wenn wir da schon dazwischen deine Ulmer haben, dann kommen wir doch zum Thema jetzt. Günni, geht's ran ans Pflaster. Jetzt tauchen wir ein in das zweitgrößte Comeback der Euroleague-Geschichte. Und mir ist ich habe vorhin erst gecheckt, als ich dann hier mir das aufschrieb nochmal und noch so ein bisschen nachlas. Kaunas gewinnt in Mailand nach 27 Punkten Rückstand. Dass genau diese Zahl, also es gibt niemanden, der sich so gut in Mailand hineinversetzen kann, leider in dem Fall, wie du. Denn das größte Comeback der BBL-Geschichte, damals 2017 in den Playoffs in Oldenburg. Ich saß am Kommentatorenplatz, weiß noch, wie ich danach, ihr wart im gleichen Hotel wie ich. Und ich kam danach irgendwann da reingestolpert, nachdem ich völlig fertig nach diesem Spiel, auch selbst als Kommentator, den Nachbericht zusammengefasst hatte. Und kam dann und da war Thorsten Leibenhardt unter anderem, die war noch an der Bar. Habe ich mich kurz zu denen gesellt und mich mit ihnen unterhalten. Und sie waren so leer. Also sie waren so leer, das weiß ich noch. Ja. Nimm uns mal mit rein, wie sowas sich anfühlt, wie sowas passieren kann, ob du Verständnis dafür entwickeln kannst, dass sowas auch mal im Basketball vorkommt. Die kleine Klammer mit Ettore Messina müssen wir dann natürlich trotzdem noch machen.
Also erstmal frame ich auch das nochmal. Es ist, manchmal sprechen mich Leute auf dieses Spiel an, in der Erwartung, dass es für mich eine der dunkelsten Stunden meiner Karriere ist. Und das ist es überhaupt nicht. Also es ist eine Serie, wie gesagt, das ist die Startrekordsaison. Wir starten 27-0. Wir verlieren das erste BBL-Spiel, glaube ich, im fucking Mitte April oder so gegen München, wo wir 15 vorne sind. Und Thorsten Leibenhardt wird ejected mit zwei technischen Fouls. Und wir verlieren das. Und wir verlieren dann, glaube ich, 3 aus 5 oder so. Also wir verlieren offensichtlich den Rhythmus. Dann den Rhythmus, das bisschen Rhythmus, was wir noch hatten. Also wir retten uns in so eine Saisonschlussphase. Tim Olbrechts Kreuzbandriss, der Sean Butler bricht sich den Daumen. Und bei mir ist bei mir ist quasi im November 2016 ist meine Karriere in der Form vorbei nach den Bandscheibenvorfällen. Ich komme von der Restsaison komme ich von der Bank. Und es gibt das vor und nachher. Ich glaube, nach der Verletzung schieße ich für die nächsten 2 Jahre 30% aus dem Feld. Das heißt, das ist so das, wie wir da reinkommen, ja. Wir kämpfen uns durch 5 Spiele gegen Ludwigsburg. Wir sind im Halbfinale gegen Oldenburg, die wir zweimal oder so, glaube ich, sogar im Pokal auch noch. Wir haben sie 3-mal so gesmackt in der Saison. Und wir gewinnen das erste Spiel und wir liegen mit 27 vorne zur Halbzeit.
Du hast ziemlich rasiert in dem Spiel, weiß ich noch.
Hey, ich bin von der Bank, ich habe meiner Meinung nach den schwierigsten Wurf meiner Karriere getroffen in dem Spiel.
Ja, safe, ich weiß, rechts vor mir, ich weiß noch genau den Dreier.
Ja, ich habe das ganze vierte Viertel nicht gespielt, wenig auch in dem Comeback und werde eingewechselt für Brandon Hobbs mit, weiß ich nicht, 25 Sekunden zu spielen. Brandon Hobbs macht den glaube ich, den einzigen Fehler seiner Karriere. Er hätte sich faulen lassen können. Er schießt 90% Freiwürfe. Ist so von der Rolle. Schmeißt einen Fullcourt-Pass. Der wird intercepted. Also es ist viel drumherum. Also es ist viel, viel Gelaber dafür, dass wir mit 27 verloren haben, die zweite Halbzeit. Aber es ist so ein bisschen so, wir sind überrascht von der Intensität im dritten Viertel von Oldenburg. Und wir stabilisieren uns aber, also wir geben die ersten 10 sehr schnell ab, aber dann stabilisieren wir uns irgendwie wieder so. Dann sind es mal 12, dann sind es mal wieder 15 und wir kommen ganz gut durch. Und es ist einfach nicht so, es ist nicht der völlige, also es ist schon ein Kollaps natürlich, ich bin kein Vollidiot, aber es ist so, ich habe das Gefühl, wir stabilisieren uns. Und dann trifft Schwedhelm den hässlichsten Dreier seiner Karriere. Man sagt dazu der tote Engländer, aber wenn ich jetzt drüber nachdenke, muss das wahrscheinlich irgendwie eine Weltkriegsreferenz sein und dann weiß ich nicht, dann entschuldige ich mich, also auf keinen Fall. Es ist auf jeden Fall der Moment, wenn du den Ball hinten drauf wirfst in diese Ecke wo der Ring dran befestigt ist und dem Brett. Da gibt's so einen Punkt, da kannst du den dagegen werfen, da machst einfach so plump. Also schlechter kannst du ihn eigentlich nicht werfen, weil er geht nicht mit Brett rein und geht nicht so rein. Und dann macht's einfach plump und der Ball fällt dann einfach wie tot, rollt er in den Korb. Mhm. An dem Zeitpunkt wusste ich, okay, wir haben ein Problem. Weil es gibt dieses Momentum, was du nicht, es ist so dieses, es passiert was, du bist 27 vorne, dann sind's noch 20 und man guckt sich um und sagt so, nee, komm, jetzt aber. Und dann sind's 14 und dann weißt du, die Möglichkeit, dieses Spiel zu verlieren, existiert jetzt wieder. Und du willst es mit aller Macht verhindern, dass es in die Köpfe gerät. Und umso mehr du verhindern willst, dass es in die Köpfe gerät, umso mehr gerät es in die Köpfe. Und man guckt sich um und man kennt dieses Gefühl. Du kennst dieses Gefühl. Kollektiv, und individuell. Du weißt, oh nein, so, es könnte jetzt passieren. Und sie den nächsten Stil. So, wacht mal auf, Leute. Jeder sagt seine Sätze. Come on, bla bla bla, wir müssen jetzt. Und umso später das Spiel kommt, dann kann immer noch Folgendes dazukommen. Dann kommt diese Murphy's Law ins Spiel. Alles, was dann noch irgendwie so schieflaufen kann, wird schieflaufen. Und natürlich, dass Kramer den Freiwurf daneben wirft, den ersten und den zweiten. Ich sage, okay, keine Dreier. Und dann Kramer den off-and-moving Pick seines Lebens setzt gegen einen Jungen, gegen mich. Und dass Pauling so den reinschießt, so, das passiert dann einfach. Und du hast schon das Gefühl, so, du kannst es nicht mehr aufhalten. Ja, und das ist aber zu so einem frühen Zeitpunkt in so einer Saison zu Hause
passiert. Ich wollte gerade sagen, der Unterschied ist ja noch zu Hause. Das ist noch
viel krasser.
Weil Oldenburg hat, also ihr hattet die Energie erst aus der Halle so ein bisschen rausgezogen, aber natürlich, sobald es nur noch 17 ja, oder nur noch 15
ist. Dann rollt es auf dich zu, dann rollen die Zuschauer auf dich zu und das ist man macht Bock in Oldenburg zu spielen, das sind die Playoffs, so. Dann
die machen das zu Hause in Mailand.
Zu Hause, nachdem du schon zwei verloren hast. Das ist, also ich weiß nicht, wie du dich davon erholst als Mannschaft. Wirst du nicht. Also wir haben auch das Spiel 5 verloren. Also es war nochmal, es war eine Mannschaft, die haben wir in der Pfeife geraucht. Wir haben zu Hause, glaube ich, im letzten Spiel 65 Punkte gemacht oder 65 Punkte gemacht. Yannick Frese, Shoutout an Yannick Frese, bester Mann, kranker Jungunternehmer, gerade in Mexico City und so, großer Macher. Aber wir hatten nichts mehr mit dem Mannschaft zu tun, die wir im November oder im Dezember waren. So, wir waren weit davon entfernt. Wir waren quasi durch mit der Saison. Du startest gerade die Saison, du bist zu Hause. Wenn es irgendein Fünkchen gesunde Mannschaft in diesen Mailand-Jerseys gibt, dann verlierst du dieses Spiel nicht. 37-16 im vierten Viertel. So.
Mitte des dritten Viertels hat Kaunas 35 Punkte und die beenden das Spiel mit 85 Punkten.
Ja, vor allen Dingen das dritte Viertel. Du guckst dir, also zur Halbzeit sind es glaube ich 20 und du guckst dir jetzt an, okay, dann hast du wahrscheinlich das dritte Viertel mit 10 und das vierte Viertel mit 10 verloren. Nein, das dritte Viertel ist glaube ich 17-17 ausgegangen. Mhm. 37-16 im vierten Viertel. Und unser Boy Francisco, der wahrscheinlich gefährlichste Mann in einem vierten Viertel, wenn er angeknipst ist. Der Amigo macht auch mittlerweile, glaube ich, 15 und 6 in 22 Minuten mit 50, 40, ich glaube, 7, das Einzige, was er nicht macht, ist seine Freiwürfe treffen. 50, 40, 70 auf dem Feld. Trinkieri ist, egal was wir über Trinkieri erzählen und was er für seltsame Dinge tut, er ist einer der besten Trainer der Euroleague. Das ist ja nicht mal eine verrückte Aussage, aber es ist so klar, was er aus dir rausquetschen kann. Ob er es 4 Jahre machen kann, weiß ich nicht. Normalerweise sind wir versucht zu sagen, er hat 2 Jahre. Aber was er dann mit Mannschaften machen kann, das ist ein absoluter Wahnsinn. Auch sie, Kaunas startet 4-1, haben, glaube ich, jetzt ein gewinnbares, ich glaube, gegen Maccabi zu Hause oder so. Das ist Hut ab vor dem, was er coacht zumindest.
Und wir fragen gar nicht erst, was mit Ettore Messina da passiert, weil er wird sowieso nicht entlassen, weil er müsste sich selber entlassen. Aber ja, es bleibt weiter das größte Rätsel, die größte Geldverbrennmaschine des europäischen Basketballs ist Olympia Armani Mailand. Gott sei Dank hat der gute Herr Armani tiefe Taschen, weil eigentlich kannst du das nicht. Das ist wirklich hart an der Grenze zu. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich das formulieren soll. Also, er wird weiter coachen dort. Wir haben noch ein paar andere Dinge aus der vergangenen Euroleague-Woche. Real Madrid schlägt Panathinaikos. Panathinaikos geht 0-2 aus der Doppelspieltagswoche raus. Und Real will jetzt angeblich, gewaved gerade von Boston, Lonnie Walker noch für die Aufbauposition. Sie wollen ein Aufbauspiel. Sie brauchen auch einen Aufbauspieler. Und bei Panathinaikos haben wir den interessanten Fakt, dass jetzt das erste Mal der Fall war, dass Ergin Ataman Lorenzo Brown 3,5 Minuten spielen lässt und ihn dann gar nicht mehr bringt mit der Begründung, da war, auch mit ihm war eigentlich nichts verkehrt. Er war in der Starting Lineup und dann blöderweise war er genau dann im Spiel, als wir schlecht waren und dann schnell 11 hinten. Und dann hat er ihn halt einfach gar nicht mehr gebracht und wollte halt hinten raus Lukas Rhythmus bekommen lassen, was auch nicht so richtig funktioniert hat. Das wird interessant zu beobachten sein.
Also das wird natürlich interessant zu beobachten sein, aber erst, man muss auch, glaube ich, verstehen, dass Ataman, also Atamans Ego war sehr groß nach seinen 2 Euroleague-Titeln. Der Bestätigung, die er letztes Jahr erfahren hat, mit den Mindgames, mit öffentlichen Spielchen mit seinen Spielern, Hernan Gomez, wie auch immer, mit diesem ganzen Geplänkel, mit den Voraussagen, vor denen ich auch wirklich großen Respekt habe, und dann delivern. Ich meine, was willst du ihm jetzt erzählen? Und dass gerade diesen frühen Zeitpunkt nutzt, er denkt sich, ich komme sowieso in eine Playoff-Serie. Und das ist die Zeit jetzt, genau, sich seine Mannschaft, seine Charaktere, was weiß ich, wenn man es hart sagen will, so alles so ein bisschen zu brechen und dann zu formen, dass sie stahlbadmäßig genau auf den Punkt sind für die Playoffs. Er hätte auch Tsukas, glaube ich, wieder ausgecallt und gesagt, okay, die Mannschaft muss sich jetzt quasi entscheiden, ob sie, ich kann euch noch nicht sagen, ob sie ins Final Four kommen.
Weil, oder ob sie ins Final Four kommen will, ne?
Ja, genau. Also, ob die, so, die Mannschaft muss mir noch sagen, ey, wir wollen ins Final Four.
Weil hast aktuell, du eine geile so, Aussage.
Ja. Und das ist dieses typische, diese Ataman-Geschichte. Spannend, aber ich find's gut. Wir sind davon ausgegangen, so ein bisschen, dass du 3-4 Mannschaften haben in der Euroleague dieses Jahr, die dominieren werden. Und, das ist so, bisher ist es wirklich alles sehr viel mehr auf Augenhöhe, was passiert. Und wir haben eine deutsche Mannschaft, die mit 2-2 da mitmischt und genauso viele Siege hat wie der Sechste. Wir sind happy.
Staccato-Stil für euch noch. Barca gewinnt in Overtime gegen Roter Stern. Iago dos Santos ist erwacht, aber aus Barca-Sicht halt Kevin Panther auch. Efes schlägt Olympiakos Piräus. Endlich mal Vincent Poirier, zumindest länger auf dem Feld, und man hat gesehen, was er dem Team geben kann. Dann auch mal einen schönen Alley-Oop auf Anspiel Larkin, wenn die klicken. Elijah Bryant ist wahrscheinlich bislang der stabilste überhaupt bei Efes. Und wir können noch einen Shoutout geben an Theo Maledon, 5 bester Scorer, 17,5 Punkte. Er hat das höchste Play-Index-Rating der ganzen Liga bislang. Also der rasiert bei Aswell richtig. Und Tamir Blatt, nochmal an dieser Stelle herausstellen. 12,8 Punkte und 9 Assists. Er trifft fast 3 Dreier pro Spiel, holt dazu noch Rebounds. Er hat gegen Partizan an einem Triple-Double gekratzt. Der war nicht weit entfernt von einem Triple-Double. Tamir Blatt.
Wirklich Wahnsinn. Sich natürlich gleich direkt ein Hemmi gepult und ist jetzt ein paar Wochen raus. Sowieso, glaube ich, Verletzung. Du hast Barstas Sieg angesprochen und ich war eigentlich ready zu sagen, okay, ich auf meine Brust zu trommeln und zu sagen, ich hab's doch gesagt, Barstas ist dieses Jahr am Start. La Provitola für die ganze Saison bitte, raus. Unglaublich weh. Wir sind happy, dass Bolon Boys Knieverletzung anscheinend nicht so schlimm ist. Also es gab schon die ersten Horrornachrichten mit Wilbekin und La Provitola, ja, 2, der so einfach Spieler, denen es auch am meisten Bock macht, zuzusehen, nicht mehr dabei diese Saison. Für Barca, du sagst, Real will Lonnie Walker. Also Barca wird auf jeden Fall tätig werden müssen auf dem Transfermarkt. Und wir machen es jetzt sehr, sehr kurz. Aber wer Olympiakos gegen Roter Stern gegen Barca gesehen hat, konnte dabei zusehen, wie Basti Ulrich seine Nerven verloren hat. Weil das so viel Spaß, wie die Euroleague macht.
Oh, Günni, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich fange nicht ein. Behalt den Gedanken. Denn genau dazu passend gibt's jetzt, wir haben es doch versprochen, die Innovation, die Weltpremiere von Abteilung Basketball. Ihr könnt uns an unser neues Siemens C35i Redaktionshandy mit dem Crazy Frog Klingelton und wo man Snake drauf spielen kann, könnt ihr uns Nachrichten schicken. Ihr habt es gemacht. Die Nummer findet ihr in den Shownotes. Nochmal, sie lautet 0151 566 58335. Und ich würde sagen, mangels einer bislang oder einer noch, wir haben noch vor uns, dass wir gemeinsam noch eine Rubrik dafür kreieren müssen, holen wir doch jetzt einfach mal diese alte, liebgewonnene Rubrik aus dem verstaubten Kellerschrank. Thomas, bitte fahr ab.
Jetzt kommt der. Erklärpär.
Genau der nämlich. Wir haben eine Frage bekommen von einem Panathinaikos-Fan, von Dimi, die sowohl dieses Themengebiet, aber als auch ein daran geknüpftes streift. Deswegen, hier ist sie. Die allererste Frage in der Geschichte von Abteilung Basketball von Panathinaikos-Fan Dimi. Attacke.
Ich habe eine Frage an euch. Ich erkläre es. Foul, ein Spieler foult einen anderen Spieler und irgendwo im Midcourt oder so, keine Ahnung. Und dann merkt der Spieler, oh, da ist Kontakt gewesen schon. Ich nehme jetzt den Ball in die Hand und werfe. Und dann haben wir 3 bis 4 Minuten Video-Review, ob es denn ein Wurffoul war oder nicht. Wie schätzt ihr das ein? Wie kann man dem entgegengehen? Wo ist so dieser schmale Grat zwischen dann Regelwerk und wo muss oder wie viel Fingerspitzengefühl muss dann auch von den Schiris vielleicht her, die dann sagen, hey, laut Regelwerk, theoretisch ist es vielleicht ein Wurffoul, aber ist natürlich Bullshit.
Also das sind quasi, ich würde sagen, gerade die 2 größten Nervfaktoren, ne? die der Euroleague-Saisonstart mit sich bekommt. Diese Wurffouls, die Leute versuchen dir alles als Wurf zu verkaufen. Und dann, das kam ja bei ihm auch gerade, und da wolltest du gerade reinstechen, die elendlangen Unterbrechungen. Feuer mal ab, ich habe hier dann im Zweifel noch ein paar Fakten, die ich mit dazugeben kann.
Wir sind, glaube ich, einfach pissig gerade, dass es im Sommer nicht, dass es nichts passiert ist. Wir hatten das Gefühl, wir haben letztes Jahr uns bei dieser grandiosen Euroleague-Saison so oft darüber beschwert, es könnte das perfekte Produkt sein, wenn ihr so ein bisschen was davon wegschneidet. Reduziert diese Wartezeiten. Wir brauchen Gameflow. Und jetzt ist es offensichtlich, dass nichts davon passiert ist. Also es ist, geht nahtlos über, daher die hohe Intensität an Frustriertheit schon so früh in dieser Saison. Den Fall, den Dimi beschreibt, ist für mich der allereinfachste Fall. Du wirfst nicht niemals von der Mittellinie oder dahinter, wenn du nicht 2 Punkte oder 3 Punkte hinten bist und das ist das Ende des Spiels. Wenn du in deiner Spielerhistorie das nie gemacht hast, es gibt nur einen einzigen Fall, in dem von der Mittellinie geworfen wird, die Zeit läuft aus. Wenn da die Zeit nicht abläuft und du willst mir erzählen, es ist gesunder Menschenverstand. Es ist mir egal, wie realistisch du das machst und es ist mir auch egal, ob du das clever timest. Niemand wirft von da. Und bevor nicht jemand anfängt, einfach von da zu werfen, mit 20 Sekunden von der Shotclock, holen Rebound, also wenn Wade Baldwin, meiner Meinung nach als Sieger, wenn du nicht anfängst, den Wurf zu werfen, pfeifen wir das nie. Nie. Am Ende, wenn die Zeit abläuft und wir müssen gucken, war das Foul, also es ist eine normale Situation. Wenn du jetzt 3 hinten bist, wir haben es bei Alba gesehen. Alba, also, es sind 5-6 Sekunden, es ist in der Halbzeit und Nigel Hayes-Davis bringt den Ball nach vorne und Wetzel hat Schiss, ihn zu faulen, weil er weiß, wenn ich ihn jetzt faule irgendwo, dann wirft er. Aber die Zeit läuft ab. Das heißt, theoretisch würde er auch davon werfen. Das gucken wir uns an. Und das ist eine spielentscheidende Situation. Wir gucken es von mir aus 3 Minuten an. Aber zu keinem anderen Zeitpunkt des Spiels gucke ich mir das an. Egal, was du machst, egal, wie gut es aussieht, nie. Nie. Weil du nie in deinem Leben diesen Wurf genommen hast. Also Amen. Ist es für mich auch kein Wurf. Es ist nicht schwierig. Das ist für mich das Einfachste. 4 Minuten 23, 20 Sekunden auf der Schutzuhr. Du holst einen Rebound, push nach vorne, jemand foult dich. Es ist kein Foul beim Wurf. Es ist mir egal. Es dauert 1 Sekunde. Einwurf Seite, weiter geht's.
Ja, das ist Amen, kann ich dazu nur sagen an dieser Stelle. Das wäre wunderbar, wenn wir das irgendwie als Einheitlichkeit reinkriegen. Wie gesagt, wir wissen nicht, was die Schiedsrichter auch von der Schiedsrichterführung irgendwie da mit hingegeben bekommen. Hoffentlich bekommen sie das mit hingegeben. Der schwierigere Fall ist tatsächlich eben, dass wir mittlerweile einfach diverse Spiele haben, die dauern bei 40 Minuten Spielzeit, 2,5 Stunden diese Übertragung, wenn nicht sogar noch länger. Du hast schon angefangen, die Schlussphase, Svesta gegen Barcelona. Es war so ein geiles Spiel. Und es war immer wieder unterbrochen. Wir hatten Olympiakos gegen Žalgiris. Das hat 2 Stunden 52 ohne Verlängerung gedauert. Fast 2,5 Stunden Spielzeit. Ja, wir haben im Schnitt 10 bis 15 Minuten pro Spiel, die für Reviews draufgehen. Ich war bei Alba gegen Asvel in der Halle. Das war purer Horror, weil es auch noch technische Probleme die ganze Zeit mit der Software gab und sowieso schon 20 Minuten unterbrochen war. Dazu gab es ständig TV-Timeouts. Unmittelbar nach diesen 15 Minuten Unterbrechung und im ersten Viertel auch noch vom Asvel-Coach eine Challenge wegen einem Ausball. Das ist übrigens das Erste, was wir direkt abschaffen und es machen wir in der BBL. Das gibt es nur in den letzten 2 Minuten, dass überhaupt Auszeiten sich angeguckt werden. Raus! Es kann mir doch keiner erzählen, dass im ersten oder zweiten Viertel irgendwas spielentscheidend daran ist, ob Team A oder Team B den Einwurf bekommt. Weg! Müssen wir wegbekommen. Ich habe auch nicht natürlich ein bisschen bei den Schiedsrichtern umgehört, die sagen, wir müssen schon auch die Trainer mit reinnehmen, weil die fast immer alle ihre 4 Challenges nutzen. Dadurch hast du auf jeden Fall 4 Reviews pro Spiel. Na gut, kann man sie mit reinnehmen, weil sie haben nun mal diese Möglichkeit und dann nutzen sie auch. Also müssen wir irgendwie eigentlich wieder dahin, dass wir ihnen das zumindest für einen Großteil des Spiels wegnehmen, oder nicht?
Nimm ihn eine weg. Es ist so einfach so viel, für mich ist es so ein bisschen viele Maßnahmen, diese komische 3-Punkte-Dreier, also dieser 3 Punkte, wovon der Mittellinie, der weg, aus Sachen in der ersten Halbzeit weg. Dreier oder Zweier, in alles in der ersten Halbzeit, wird einfach gecheckt in der Halbzeit und der Punkt wird einfach dazugegeben oder abgezogen.
Genau.
Also mach einfach so, ein paar intelligente Menschen setzen sich zusammen und sagen, wie können wir das effizienter machen, und wir versuchen es so, natürlich so gerecht wie möglich, aber immer noch reasonable, und die Verhältnismäßigkeit muss stimmen, weil das ist einfach zu schade, Mann. Ich habe umgeschaltet, ich habe mit Basti Ulrich getextet, der das Spiel kommentiert hat, aber einfach 10 Minuten nichts zu tun hatte, deswegen hat er mit mir getextet. Ich hoffe, sein Arbeitgeber wird nicht böse.
Aber er hat ja parallel geredet. Ich habe es auch gesehen.
Ich meinte, Basti, ich muss dich jetzt verlassen. Ich kann das nicht. Es ist eine Viertelstunde. Es wurde kein Basketball gespielt. Ich muss hier weg.
Und was war das für ein Spiel?
83, 81.
Ne? Was waren das für dicke Würfe? Was waren das für dicke Würfe von Panther und so weiter? Zwischendrin, zwischen diesen Unterbrechungen war immer wieder in kleinen Sequenzen richtig geiler Basketball mit unglaublichem Shotmaking. Ja. Aber dazwischen war immer wieder 5 bis 10 Minuten Pause.
Aber eben genau das noch nichts, also wenn wir jetzt sagen würden, es wurde nicht genug getan von der EuroLeague in diesem Sommer, dann wäre das eine Sache. Aber wir haben das Gefühl, es ist nichts passiert, und das ist einfach, das geht gar nicht.
Was macht das eigentlich aus Spielersicht, die anderen Fragen, die reingekommen sind, die heben wir uns jetzt mal für die nächsten Wochen auf, weil wir schon sehr lang geworden sind. Aber was macht es aus Spielersicht? Also Basketball ist ein Spiel mit Pausen, das weiß ich. So, das heißt, ihr seid darauf konditioniert, euch hoch und runter zu fahren. So. Aber diese langen, immer wieder Pausen, auch in entscheidenden Situationen, das kann auch nicht für Spieler nicht gut sein. Ich finde das mega krass, dass dann einfach ein Panther sich denkt, ja gut, dann sitze ich halt hier 10 Minuten und kriege dann den Ball und hau den Dreier rein. Oder ist das sowieso die Challenge, mit der ihr euer ganzes Leben umgehen müsst?
Nein, also ich weiß das für mich selber. Es geht einfach Fluss verloren. Es geht Energie von den Zuschauern, geht aus dem, also als würdest du einfach, keine Ahnung, der wirklich einen Stecker ziehen. Und das ist das ist für mich das größte Ding. Also du kennst dieses Rauen, wenn mal so eine, keine Ahnung, am Ende des Spiels nur Coaches sich nochmal so eine kleine Auszeit Fiesta geben. Auszeit auf der einen Seite, Auszeit an der anderen Seite. Dann guckt er sich die Aufstellung an, nimmt noch mal eine Auszeit, weil er noch eine hat. So, dann ist schon, gibt's dieses genervte Raunen der Zuschauer. So, oh, warum denn jetzt schon wieder? Und das ist ja einfach auf, potenziert auf mal 10. Und das Schlimmste, das haben wir gar nicht angesprochen, Juli gibt ein 2 Last 2-Minute Review raus, so ähnlich wie in den USA. Also sie sagen in den letzten 2 Minuten, was da richtig und schief gelaufen ist. Und bei diesem Spiel, bei besagtem Spiel kommt raus, 7 Fehlentscheidungen in den letzten 2 Minuten.
Trotz der ganzen Reviews.
Ja, also einer wurde dann behoben aber also, da denke ich mir, was passiert hier? Das ist wirklich, da müssen wir ran, weil alles andere, es gibt so viele Teams, so viele Storylines, so viele, so der Basketball, der macht so, es gibt Interesse, Leute haben einfach wirklich Lust drauf, das zu gucken. Und es wäre nicht so schwierig. Perfektion kriegst du nie hin. Und es ist auch fair, es ist vielleicht nicht so glasklar. Es gibt sicherlich auch Leute, die daran interessiert sind, dass es richtig ist, die es mehr stören würde, wenn Fehlentscheidungen dabei, alles. Aber der aktuelle Zustand und Perfektion werden wir nicht erreichen, aber es optimal, also das zu optimieren, ist einfach nicht besonders schwierig.
Und übrigens die Kommunikation zwischen den Refs und der Person, die so ein bisschen das auch mit steuert, die muss komplett eliminiert werden. Das heißt, der Ref muss nie wieder mit dem Menschen dahinter reden müssen, sondern er kann alles selber an diesem Bildschirm irgendwie steuern. Weil wie oft wir dort sitzen und da wird gesagt, no, I need another angle. No, 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 no. Back, 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 back. Ja. Auch da müssen wir dringend ran. Aber gut, Günni, wir enden mit ein bisschen Bitternis, aber einfach nur, weil wir wollen doch einfach nur, dass das Produkt, also dass der Basketball im Vordergrund steht, weil der ist wirklich geil. Das wird auch diese Woche wieder so sein. Ich darf mich am Donnerstag, ich glaube, mit Alex Vogel zusammen um die Konferenz kümmern. Da haben wir unter anderem Alba bei Baskonia am Start. Wir haben Armani Meiler mit dem nächsten Heimspiel. Real Madrid gegen Roter Stern, das wird super. Französisches Derby, Monaco gegen Paris. Und dann am Freitag Fenerbahce gegen Panathinaikos ab 19:30 Uhr. Und unser Magenta-Sport-Topspiel ab 20:15 Uhr. Frei für alle zu sehen. Olympiakos Piräus ist im SAP-Garden zu Gast. Das ist die Euroleague-Woche mit hoffentlich möglichst wenigen Reviews. Und ja, haben wir noch
positive
was?
Positive Note einfach noch. Du hast ja schon angesprochen, NBA geht los mit 8 deutschen Spielern. Heute Morgen bin ich nur auf 7 gekommen, aber es sind anscheinend 8.
Ich zähle gleich auch nochmal nach. Also, liebe Freunde.
Ariel Porti mit 4 Rebounds. Was passiert hier?
check die Liberty-Parade. Manhattan wird unsicher gemacht. Yes. Wir müssen das alle zelebrieren. Günni, tausend Dank dir. Leo Fiebig, 1 Milliarde Mal danke an dich. Danke an euch fürs Zuhören. Es war die XXL-Ausgabe. Wir mäßigen uns in Zukunft wieder. Und danke für alle Fragen. Guckt in die Shownotes, ballert uns zu mit Nachrichten und Fragen, bitte. Leute, tschüss.